Der Sneakpot radikalisiert sich. Jedenfalls, wenn wir den Film Ein ehrliches Leben besprechen. Herzlich willkommen zu Folge 887 des Sneakpots. Mit mir hier, unser Geldgeber, das ist Robert Krüger.
Tschüss.
Und der Bartender heute Abend, Christoph Perner.
Guten Abend. Und Stefan Giesbert muss sich, glaube ich, noch eine neue Uhr aussuchen.
Guten Abend. Dass du nicht auf Norwegisch begrüßt hast oder Schwedisch.
Ja, das ist erstaunlich.
Schwedisch.
Ja, Schwedisch. Ja. Hast du denn noch Schwedisch geguckt?
Na klar, habe ich noch auf Schwedisch geguckt. Also mit schwedischen Untertiteln zwar, aber ja, auf Schwedisch.
Okay, cool. Mhm. Bob, du auf Schwedisch oder?
Nee, auf Deutsch einfach. Weil.
Ich auch.
War am einfachsten.
Ja, das stimmt. Also, es geht um Ein ehrliches Leben. Worum ging's, Christoph?
Es geht um einen jungen Jurastudenten, der nach Lund kommt zum Studieren und dort erstmal in eine Juristen-WG zieht von wirklich widerlichen Typen, reichen Söhnchen, sehr unangenehm. Und irgendwo in der Uni, ich weiß nicht sagen, wo, in der Bibliothek oder ich weiß nicht, lernt er eine andere Studentin kennen, mit der sich dann so eine gewisse Anziehung anbahnt und er kommt dann über sie irgendwie in einen so einen Anarchisten Schrägstrich Banditen Zirkel, die zusammen bei einem alten Professor wohnen und schlau daherreden und Überfälle machen auf irgendwelche Reichen, die es so verdient haben. Und der Film will uns sagen, dass er da irgendwie, ja, dass es da irgendwie um eine Abwägung dessen gibt, was gut und was richtig ist und wie auch immer, Moral und so. Aber es ist schon auch einfach Liebesgeschichte, steht schon auch mit im Vordergrund, finde ich. Oder?
Ja.
Also das, was er da erlebt, erlebt er halt, weil er in sie verliebt ist. Also.
Ja. Die Ideen sind nicht der Grund für ihn, da mitzumachen.
Ja, habe ich auch. Also jedenfalls fühle ich das nicht. Also ja.
Deswegen fühlt es sich für mich, jetzt springe ich fast zum Ende meiner Thesen, Themen, aber als ich den fertig hatte, dachte ich so, das ist schon irgendwie ein Coming-of-Age-Film in den 20ern.
Ja, ja.
Weißt du, so, du kommst zum Studieren woanders hin, so.
Ja.
Du lernst andere Leute kennen, du lernst vielleicht Menschen in einem anderen Moment ihres Lebens kennen, halt in der Schule waren irgendwie alle noch Schüler oder so, aber im Studium sind es ja alle irgendwie anders unterwegs und gewisse Studien sind auch unterschiedlich und man geht da auch eventuell irgendwo mit, wo man vielleicht gar nicht hin will oder so.
Und ja.
Also ja, und fand ich schon irgendwie spannend, ja.
Ja, diese Anarchistengruppe, die wird uns ja so als das, also erst wird die uns ja so als das der positive Gegenpol zu diesen widerlichen Juristen so dargestellt. Aber es, was ja eigentlich schon von vornherein klar ist, ist halt, dass das auch Schatten hat. Und also ich finde es dann zunehmend schwierig, weil halt, also gegen Ende frage ich mich dann halt zum Teil so, okay, soll ich jetzt für die widerlichen Juristen sein oder?
Ja, gell?
Das war irgendwie komisch.
Man hing so ganz in der Luft, für wen man sein sollte.
Genau, man konnte eigentlich für gar keinen sein. Man war dann irgendwie gegen alle, also oder beziehungsweise ja. Auch in seiner Haut so, okay, so irgendwie, eigentlich will man keinen von denen angehören, so richtig. Und ja, er hatte halt noch eine persönliche Bindung über sie, gut. Aber das war alles nicht so richtig sympathisch, fand ich. Aber gut, vielleicht so, ja, es sollte wahrscheinlich auch so sein, klar.
Am Anfang war es noch relativ klar verteilt, ne? So
ja,
kippte das zunehmend. Mich hat der Film so ein bisschen erinnert, jetzt gar nicht so sehr vom exakten Inhalt, aber so vom Vibe so ein bisschen an hier Hans Weingartners Die fetten Jahre sind vorbei.
Ja, ja, total.
Daniel
Brühl. In der Sneak?
Zumindest ist der vor dem Sneakpot, das war 2000, oh, lass mich lügen, 3, 4, 5, sowas.
Ich glaube, den hatten wir in der Sneak. Und ja, das sind, die Parallelen sind natürlich total naheliegend. Die brechen ja auch ein und schmieren dann irgendwelche irgendwelche Slogans an die Wand.
Aber ich glaube, also, die klauen nichts, ne? War das nicht so?
Kann sein, ja.
Waren die in der Unordnung halt wirklich, oder so?
Ja, genau.
Die sind aber natürlich gibt's dann auch Sachen schief. Du hast am Anfang gesagt, die lernen sich irgendwie an der Uni kennen, aber so ist es ja nicht ganz. Also da lernen sie sich kennen, aber ursprünglich rettet sie ihn irgendwie vor Polizeigewalt, weil er da irgendwie durch Zufall mehr oder weniger wirklich komplett unschuldig in so eine Demo reinläuft und irgendein Polizist verwechselt ihn dann und geht mit dem Schlagstock auf ihn los.
Mhm.
Und sie kommt dann halt dazwischen und das ist so der erste Moment, wo die sich begegnen.
Und vermöbelt den Polizisten wirklich übel. Also da ist ja unklar, der bleibt ja bewusstlos liegen, gell? Also schweres Schädel-Hirntrauma und so. Also
mit Sicherheit schwerst
verletzt. Sehr, sehr ungut. Ja.
Genau, und da ist schon das erste Mal, dass du irgendwie merkst, so die sind,
ja,
klar, das war Police Brutality, aber den
das
so aus dem Rennen zu nehmen,
sehr war jetzt unangemessen.
Auch nicht ganz so weiße Weste.
Nee.
Und dann
aber
ist
sie ist halt, du sagst, das ist halt das Problem.
Ist so eine Liebesgeschichte. Sitzt halt
bei ihnen alles aus.
Ja, und dann wird es irgendwie, am Ende, ich habe dann eigentlich nur noch zu ihm gehalten, so richtig, ja. Klar, irgendwie, man hat so ein bisschen so einen Softspot für diese Liebesgeschichte und will irgendwie, dass die zusammenkommen, aber nach den Sachen, die da so passieren.
Die ja auch irgendwie toxisch ist, gell? Also.
Kann man das dann auch nicht mehr so richtig, befürworten? Und, ja, dann, ist da einen auch so ein bisschen ratlos zurück, der Film. So zwischendrin hat er mir eigentlich Freude gemacht, muss ich sagen. Und dann, ja, spätestens nach der Sache in der Villa hatte ich das Gefühl, der Film, oder ich habe es nicht verstanden, aber für mich kam es so an, also verliert so ein bisschen so, das schleudert aus der Spur und,
genau,
und dann weiß ich nicht mehr so recht, was ich jetzt von all dem, was mir da erzählt wird, so richtig halten soll.
Ja.
Man kann das alles angucken, das ist auch schmerzfrei, aber so, dass er mich so richtig gepackt hätte und ich dann am Ende da sitze und denke, jetzt hast du was Großes gesehen.
Ja, es ist halt keine echte Botschaft am Ende, gell? Man bleibt halt irgendwie ratlos zurück.
Bisschen halb hoch.
Ja. Ja, am Ende ist das ja wahrscheinlich auch ein Stück weit die Wahrheit, ne? Dass das der Lifestyle, den sie da wählen, halt auch nicht jetzt einfach gut und richtig ist, oder dass sie jetzt irgendwie die unsere stillen Helden sein sollten und wir müssen alle im Grunde so, das ist ja auch, also ich meine, das ist ja schon auch die Botschaft, dass du da auch Scheiße baust und das auch nicht.
Ja, und dann auch kein, und auch, dass das nicht zu einem Happy End führt und so, gell? Das
genau,
ist schon,
genau.
So, und auch nicht zu einem großen dramatischen Ende, sondern einfach zu irgendeinem, okay, man diffundiert halt wieder auseinander.
Und die widerlichen reichen Söhnchen, die ja zwischendurch wirklich, mit allen Farben, die man hat, nicht sympathisch gezeichnet werden.
Ist halt so klassische Burschenschaftler. Also ist halt, ich weiß nicht, ob es sowas in Schweden gibt, aber hier wäre das halt so eine Burschenschaft, gell? Wo wir aus Gründen alle drei niemals Teilnehmer geworden sind, weil wir uns mit solchen Leuten nicht abgeben wollen. Gell? Und mit solchen Strukturen eben auch.
Es wird irgendwann erwähnt, zumindest in der deutschen Übersetzung sagt er irgendwann, auf die Frage, warum er da irgendwie so ein blutiges Gesicht hat, sagt er zu dem einen, war bei einer Verbindung. Ich war auf so einem Verbindungstreffen oder sowas in der Art.
Okay, das habe ich nicht mitbekommen.
Aber es wird ja, du hast am Anfang eine WG genannt in der Zusammenfassung. Also es wird nicht so ganz klar, ob die jetzt wirklich eine Burschenschaft sind oder ob es einfach nur zwei Widerlinge sind, die irgendwie zu reiche Eltern haben und sich so eine Wohnung leisten können.
Aber es wirkte, also für mich anfangs wirkte es sehr stark so, als sei er da aus anderen Gründen, als er bezahlt ja nur Geld mit eingezogen.
Ja, weil er halt Jurist ist. Also es war schon, es hatte schon sowas Verbindungsmäßiges. Aber halt Fachverbindung.
Ja, egal, was ich nur sagen wollte, ist die zwei Heinis da, ich konnte die auch ehrlich gesagt nicht auseinanderhalten, hatte
ich auch nicht.
Den Stefan.
Ich wusste auch immer nicht, wie viele es sind.
Genau. Also ich glaube, dass es zwei waren und die sahen beide gleich aus. Und irgendwie Ludwig und noch irgendwer, ist so völlig wurscht, wer da wer ist, Victor? Auch egal.
Ich weiß nicht.
Ludwig.
Ja, kann sein.
Victor, ja.
Und aber selbst die, als sie dann über die nee. Putzfrau redeten und deren Hintergrundgeschichte so ein bisschen erzählten, bekamen die plötzlich nochmal so einen menschlichen Touch dann irgendwie.
Ja, das stimmt. Da musste man ihm eigentlich sogar recht geben, gell?
Ja, also, total.
Wie die Putzfrau dann gesagt hat, ja.
Genau, und dann, ja, von daher, dann hat der Film endgültig quasi alle seine
schwarz- und
weiß gezeichneten Figuren in Grau gemalt. was vermutlich ja die Botschaft des Films ist, aber das macht halt am Ende des Films, wo du so eine ich bin für die und die sind die Bösen Sache dann irgendwie mal quasi akzeptiert hast, den älteren Professor, der Xavier, der da in seiner Hütte sitzt und seine Leute um sich geschart hat, den konnte ich die ganze Zeit irgendwie nicht so richtig greifen. Da dachte ich immer, bist du irgendwie Evil Maniac oder einfach nur seniler Opa?
Ist auch nicht klar geworden, oder?
Überhaupt nicht.
und vor allen Dingen, wie sie ihn dann weiter hinten behandeln, wirkt er eben gar nicht mehr so wie The Brain.
Nee, überhaupt nicht. Vorher wurde uns erzählt, dass sie irgendwie alle seine Schüler sind quasi.
Ja, genau.
Irgendwie so eine eingeschworene Gemeinschaft und er ist irgendwie so das Masterbrain dahinter. Und dann kippt es ganz plötzlich, ohne jede Vorankündigung.
Als der nervige Opa behandelt.
Ist der nervige Opa und den, sobald wir hier irgendwie genug Zeug haben, machen wir uns los von dem. Und es kam völlig unmotiviert, out of left field so. Und wie gesagt, am Ende, also am Anfang malt der Film alles mit weißem und schwarzem Kohlestift und am Schluss schmiert er alles grau immer mit der Hand drüber.
Mhm.
Und genau so sitzt du dann als Zuschauer auch am Ende da und denkst dir jetzt, ja, jetzt ist alle irgendwie, die sind jetzt ein bisschen böse und die sind ein bisschen gut und ach was, ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und dann ja, ist der eine auch noch tot und ach Gott, na dann, ja, von mir aus.
Mach halt.
Genau, und das ist schade, weil an sich hatte der...
Ja, stimmt.
Hatte der zwischendurch so einen Vibe, den ich wirklich gut fand, der mir wirklich auch Spaß gemacht hat.
Ja, aber da, also wenn er hätte gut werden wollen, dann hätte er halt nochmal ein richtiges Fass aufmachen müssen, gell? Also dann hätte er eben das Moralische wirklich verhandeln müssen. Und dann wäre es halt aus den Fugen geraten, was die Zeit auch angegangen wäre. Also das, dafür war er auch einfach nicht schnell genug erzählt. Weiß auch gar nicht, wie man das richtig hätte machen können. Also es war.
Ja, aber der Film hatte ja vorne raus schon sehr viel Zeit, die er sich auch hätte sparen können.
Ja, also natürlich, klar.
Anderen Kommilitonen und die Diskussion darum, ob man jetzt mit zwei und dann wird arbeitet man in einem
bevölkerungsschwachen
Ort und so weiter. Also da waren noch viele Szenen drin, wo ich so, ja, hat's das jetzt gebraucht? Vieles hätte man abkürzen können, wenn man gewollt hätte, wenn man hinten raus mehr Zeit gebraucht hätte. Schon Luft zum Sparen gewesen.
Nun gut.
Lässt einen so ein bisschen...
Ja, ein bisschen ratlos zurück.
Ja.
Ist kein Meisterwerk. Aber auch nicht richtig furchtbar.
Nee. Was mich ein bisschen gestört hat, war das die Kameraarbeit. Es wirkte auf mich so, als hätten die so eine Tiltlinse drauf gehabt und irgendwie Bereiche vom Bild immer ins Unscharfe absaufen lassen, die auf der gleichen Höhe waren. Also, weiß ich, sitzt eine Gruppe auf der Couch und die haben alle unscharfe Beine. Grundlos. Wo
guckst du denn hin?
Ja, immer da, wo nicht der Fokus war, war alles unscharf.
Okay.
Habe ich nicht gemerkt.
Ich habe es einmal gemerkt und dann, hä?
Nochmal hingeguckt? Dann nicht mehr.
Dann so, was ist denn das? Und also da war so oft das Bild einfach schlecht scharf gestellt, aber halt so, weißt du, als sei so ein Tilt-Shift drauf. Das ist so verschoben ist.
Fall von what has been seen can't be unseen wahrscheinlich, wenn wir haben es halt nicht gesehen.
Ja.
Weil ich kann das überhaupt nicht, also habe ich keinen, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und Christoph auch nicht, wie es scheint.
Nö, ist mir nicht aufgefallen.
Ja, ich vermute, wenn man reinspringt und sich eine beliebige Szene anguckt, ist alles, was...
Ich wollte gerade nachgucken, aber in IMDb sind tatsächlich keinerlei Fotos.
Nein, ja, ich habe auch geguckt. Und jetzt nochmal deswegen den Film anschmeißen, das wirft dann wieder unseren Stream hier eventuell auseinander.
Ja, nee, das lassen wir jetzt.
Nee, aber das hat mich so richtig genervt. Also.
Okay, nee,
ist so. Ja, bei den Sexszenen war die Kamera zu weit weg, das ist.
Ja, das fand ich auch.
Nee, aber das war schön gemacht, das war sehr.
Ja. Obwohl ich mir auch gedacht habe, so, also auf diesen Beton, das ist, wie er sie da so gegen den Beton drückt, das ist nicht angenehm. Also, da hat sie Verletzungen am Rücken danach.
Ja, aber da ist so viel Leidenschaft, das weiß ich erst hinterher.
Ja.
Tja, ich glaube, diese Nordsee ist da oben auch kalt, wenn du da so reinrennst. Also ist nichts für mich.
Ja.
Das weiß ich nicht.
Ja, ob nee, das wäre nichts für dich.
Da müsstest du so hart aufgeheizt sein von ihr. Aber dann wird trotzdem eine halbe Stunde lang nicht. Egal.
Wäre kein Problem, weil sie sich ja dauernd die Kleider vom Leib gerissen hat. Bei jeder Gelegenheit. Naja. Gut, dann lass uns mal Punkte geben.
Haben wir auch diesen zotigen Teil nicht ausgelassen.
Haben wir schon lange nicht mehr.
Stimmt.
Wir gucken auch immer amerikanische Filme, wo das nicht passiert. Das war
ja, stimmt, passiert ja nicht mehr.
Kino, das
Bob, das ist deine Chance. Du bist heute dran. Geil?
Ja. Ja, das hat mich vorhin auch kurz überfordert, als ich das in unserem Dokument gelesen habe. Tja.
Ich habe neulich schon mal wieder rauszufinden versucht, was es so ist, was du nehmen würdest.
Aha.
Ja.
Hast du deine AI gefragt, ob sie eine Idee hat oder wie hast du das gemacht?
Nee, ich kriege mich ja dann durch. Ich krieg ja ähnliche Sachen von vorgeschlagen wie du.
Ja.
Und dann gucke ich, was du nimmst.
Ich glaube, Naked Gun ist noch nicht, gell? Nee, es kommt erst ins Kino wahrscheinlich.
Ist aktuell im Kino, ja.
Boah, das ist ja eine süße Liebesgeschichte. Habt ihr das mitgekriegt?
Nee.
Naja, der Liam Neeson ist doch mit Pamela Anderson jetzt zusammen, die ja dort zusammen spielen in dem Film.
What? Was, ernsthaft?
Ja.
What? Und das habe ich nicht nur
seine Frau ist halt, ich glaube, 2011 gestorben und sein Sohn hat sich jetzt dazu geäußert, dass er das total süß findet, wie er eben mit Pamela ist und wie die miteinander sind und ja, und wie schön das halt ist, gell? Also wirklich eine ganz süße Liebesgeschichte mit ganz toller Unterstützung durch den Sohn.
Hm. Ja, lustig.
Ja, und Pamela Anderson ist ja eh, das habe ich ja schon mal neulich drüber gesprochen, als ich in dem Film war. Die ist ja mittlerweile eine Ikone ganz anderer Art, als sie in den 90ern war. Das ist schon sehr, sehr angenehm. Sehr angenehmes Frauenbild und man wünscht ihnen das Beste.
Alright.
Siehst du mal. Hast du wieder. Gut, dass wir dich haben, dass du uns hier den Drahtjob beibringst.
Gossip.
Einer muss sich ja drum kümmern.
Einer muss es ja machen, genau.
Ja,
ich habe so ein paar Interviews gesehen mit ihm zum Thema Nackte Kanone. Ich glaube sogar bei Colbert war er, glaube ich, auch. Oder?
Hat er auch so ein Furzautomat dabei gehabt?
Nee, wäre eigentlich damals angebracht, ne? Aber ich meine, Liam Neeson ist ja da überall mit hingegangen. Der hat ja auch am Set die Leute damit genervt. Leslie Neeson, ja. Was habe ich gesagt?
Das ist auch schon Liam.
Ja, nee, Leslie Neeson, genau. Es sei übrigens auch, zumindest liest man das irgendwie, ob das wirklich so stimmt, einer der Gründe, warum man ihn auch gewählt hat, dass die Namensähnlichkeit so lustig ist. Aber
das halte ich auch für so einen
PR-Stunt, aber man liest das jetzt immer wieder. Aber was er auch durchaus hat, ist dieses, dass seine bisherigen Rollen so gut wie nie auf Comedy angelegt waren. Mhm. Und Leslie Nielsen war vor Airplane ja auch so ein Darsteller von ernsten Rollen.
Ja, ja.
Der dann einfach genau das auch weitergemacht hat. Völlig ernst, totalen Humbug spielen. Mhm. Und ich bin sehr gespannt.
Das glaube ich, kann der auch. Bin ich sicher.
Ja, hat er ja auch.
Es gibt haben
ja
wir ja schon
fantastischen
gesehen.
Colbert-Sketche, die sie immer gemacht haben, wo dann irgendwie als Weihnachtsmann irgendwie sitzt und den Kindern droht und so.
So gut.
Ja. Von daher, ja, also das kann er durchaus.
Ja, ja. Glaube ich auch.
Ja, jetzt muss nur noch das Skript was taugen. Ich bin sehr gespannt. Ich werde da demnächst mal reingehen.
Ja, aber was geben wir in unserem ehrlichen Leben hier?
Ach, wir sind ja immer noch da.
Ja, ja, ja.
Noch gar nicht im Plauderteil gelandet.
Ich trinke schon, aber...
What?
Ja, musste ich, weil ich mir vorhin schon das Eis reingemacht hatte. Und es droht jetzt überzulaufen, deswegen musste ich jetzt mal abtrinken. Stefan, fang doch mal an.
Ich gebe dem Film 6,5 Punkte. Ich hatte schon viel Spaß, mich hat diese unscharfe Kamera genervt, aber dieses Coming-of-Age-Gefühl, das zündet halt bei mir.
Mhm.
Also das ist halt was und dann noch so ein bisschen Thriller-Action.
Bisschen Uni,
ja.
Ja, dieses Uni zündet bei mir. So Coming-of-Age zündet bei mir nicht so gut, wenn es so wirklich so Pubertät ist, aber so dieses Uni-Ding, da habe ich schon nostalgische Gefühle.
Ja. Ich war anfangs bei 7,5, aber das mit dem Bild, das hat mich so kaputt gemacht. Deswegen gibt's 6,5, aber vermutlich dann bei wie heißt dieser andere Dienst? Drei Punkte.
Ah ja.
Dieser andere Dienst, Letterboxd. Ja.
Ja.
Sehr
ja,
gut.
Genau. So.
Ja, ich gehe da ziemlich mit. Ich, also das bist mir jetzt nicht gestört. Mich hat dieses Ende ein bisschen ja komisch zurückgelassen. Aber insgesamt fand ich es schon auch nicht schlecht erzählt und ja, ich mochte das. Das auch, wie das so, ja, wo das stattfand und wie das stattgefunden hat und so. Also ich fand da, ja, das war so handwerklich war das okay, aber ja, wie gesagt, das Skript war am Ende ein bisschen komisch. Aber so richtig begeistert hat er mich nicht, deswegen gebe ich 6 Punkte.
Ja, also sind wir uns alle sehr einig. Ich gebe auch 6 Punkte. Und im Grunde mit allem, was ihr so gesagt habt, ich fand das schauspielerisch okay. Ich fand es vom Vibe her über weite Strecken gut. Ich fand es am Ende so ein bisschen grau gewischt. Und ich verstehe, dass das am Ende vielleicht die Botschaft ist, aber ich finde es zu... Es macht einen dann so emotionsarm der Story gegenüber und von daher kriegt er nicht mehr.
Boah, wir waren uns lange nicht mehr uneinig. Wir wissen, also wenn ich hier gucke...
Ja.
Das ist immer so innerhalb von einem Punkt, was wir hier haben.
Ja, und halt auch alles deutlich über 5 die ganze Zeit. Ist mir vorhin, als ich mich auf
dann
die,
hab ich jetzt
die Sendung
entschieden, was ich für nächste Woche picke.
A Working Man hatten wir alle 3,5.
Okay, ah. A Working Man ist halt schon 100 Jahre her, oder?
Ja, aber seitdem haben wir nur innerhalb von einem Punkt hier. Also ist total krass.
Okay.
Ah, dann nee, hier in hier der Bob Dylan Film. Da war ich 2 unter euch. Ah. Aber 2 ist jetzt auch noch nicht so weit weg.
Ja.
Ich hatte für nächste Woche zwei Tabs jetzt hier offen und jetzt nehme ich den schlechteren einfach nur damit. Also nach der IMDb, ich weiß ja nicht, wie wir den dann finden, aber nach der IMDb zahlen den schlechteren.
Warte, ich suche ihn raus.
Findest du nicht?
Ha? Findest du nicht?
Weiter geht's.
Bastion 36, da hatten wir alle, haben alle 3,5 gegeben.
Oh. Ach, ja, ja, ja.
Wie geht's denn weiter? Mit der Droge der Wahl, oder?
Mit der Droge der Wahl, genau richtig.
Es wurde einiges getrunken und es wurde auch benannt. Also sie haben zum Beispiel Martini getrunken und haben auch gesagt, dass sie Martini trinken.
Ja.
Mhm. Dann wurde ihm in diesem Art Hotel schon vom Ober der, wie hat er gesagt, spektakuläre Negroni?
Revolutionäre.
Oder? Revolutionäre Negroni angeboten.
Ja.
Obwohl es auf Schwedisch... war das revolutionär oder es war irgendwas, was man missverstehen konnte. Es war so doppeldeutig ein bisschen. Und dann hatten, ja, und du hast ja schon gesagt, Whisky wurde aus der Flasche getrunken.
Die kommt von irgendeinem Heist nach Hause und der Typ reißt den Schrank auf, nimmt sich eine Flasche Lagavulin, setzt die an und pumpt die in großen Schlucken ab, wo ich mir denke so,
Wer von euch wollte das heute während der Sendung mal experimentieren?
Nee, ich habe einen revolutionären Negroni mir gemacht. Ich habe ihn allerdings mit Aquavit gemacht, weil ich dachte, es muss ja ein bisschen skandinavischer sein.
Ja, okay.
Ich habe allerdings keinen schwedischen Aquavit, deswegen habe ich norwegischen genommen.
Okay, ich gehe mal schnell mein Getränk holen.
Dann werde ich jetzt meins auch machen, warte. Das war die erste Flasche.
Ach, ist das Lagavulin?
Nein. Das wird auch ein revolutionärer Negroni.
Okay.
Aber mit meinem neuesten Schnäppchen, was ich eben jetzt frisch geöffnet habe, das war der erste Plop dieser Flasche. Ich habe es noch gar nicht probiert. Und zwar habe ich bei Knusper, kennt ihr Knusper, ist diese, das ist soll jetzt keine Schleichwerbung sein.
Hast du, glaube ich, schon was erzählt von.
Ja.
Aber mehr weiß ich darüber nicht, ja.
Oh, hier ist die Entwarnung. Sie haben die Bombe entschärft in Frankfurt.
Ah.
Ich habe gerade auf meine Uhr. Genau, und da war meine Frau, war irgendwie Bestellung zusammengeklickt und wollte, wir brauchten irgendwie Milch und so einen Käse und hatten keinen Bock einkaufen zu gehen, vor allen Dingen nicht das zu schleppen. Und dann schickt sie mir plötzlich Links zu Alkohol und sagt, hier, die haben irgendwie Sale und das ist voll krass reduziert und so. Und dann habe ich unter anderem einmal Katzenpisse mitgenommen.
Mm, lecker.
Der war irgendwie von weit über 50 Euro auf 17 Euro reduziert.
Mhm. Okay.
Und dann habe ich geguckt, irgendwie in anderen Online-Shops kostete er teilweise noch 57, 54, sowas in der Größenordnung. Oder für 17, ich kenne das Zeug nicht, keine Ahnung, bestell mit. Das sieht so ein bisschen aus wie Lagerräumen oder so. Und das andere, was ich mitbestellt habe, war...
Ach, das war irgendein Agricole, du kanntest den gar nicht, oder was?
Ich kannte den gar nicht, nee, irgendwas mit Black, okay. Cane, irgendwas, bla, von Guadeloupe. Ich habe das kurz recherchiert, die Destille ist schon uralt, die gibt's ja schon ewig. Und in den anderen Shops kostet überall das entsprechende Geld. Da habe ich gedacht, naja, komm, für 17 Euro was kannst du schon falsch machen. Und das andere, was sie dann noch gefunden hat, Sipsmith Zesty Orange, also so ähnlich wie dieser Orangen-Gin, den wir von Tanqueray auch kennen.
Tanqueray.
Sowas hat Sipsmith jetzt wohl auch. Und der war auch krass reduziert, da weiß ich den Preis jetzt nicht mehr, aber das war auch so was Größenordnung.
Shop war das, gibt's hier noch, oder?
Naja, es ist halt Knusper, dieser Liefer-Supermarkt. Und da musst du halt irgendwie dir dann so eine Supermarktlieferung vorbeibringen lassen.
Oh, schaffe ich.
Und weiß nicht, ob es das bei euch in der, das ist ja immer so ein bisschen ortsgebunden, ob die das dann in der entsprechenden Region anbieten, ob sie da Fahrer haben, die Kühllast dann rumfahren.
Die haben doch immer meine Gastankstelle in Nordenstadt blockiert.
Ja, okay.
Ja, Sipsmith, Zesty Orange, cool. Ja, Sipsmith ist, finde ich, unheimlich gut, weil die, das ist halt handwerklich so gut, das Zeug.
Ja, ja, das ist halt auch London Dry Gin, ne? Und also ist ja bei Tanqueray ja auch, aber.
Ja, und es ist, glaube ich, keine Kolumne, Column Still, sondern es ist Pot Still, soweit ich weiß.
Da bin ich überfragt. Genau, nee, aber ich mag von Sipsmith die anderen, sowohl den normalen als auch den Overproof. Habe ich schon öfter gekauft, mag ich sehr, beide. Und von daher habe ich jetzt hier die Zesty Orange. Und daraus habe ich jetzt natürlich hier einen revolutionären Negroni gemacht, weil Orange im Negroni geht immer. Es funktioniert auch mit dem Tanqueray Orange ganz gut. Und von daher ist das meine Droge der Wahl.
Ich war mal im Bahnhofsviertel bei einem Sipsmith Tasting. Von diesem...
Mit Jared und...
Genau, mit Jared. Oh, okay. Und das war richtig geil. Und das Zeug ist halt auch... Also das ist halt... einfach so gut. Wir haben da, ich weiß nicht, so diesen Rohalkohol getrunken. Diesen, ist im Endeffekt ist ja Wodka, also dieses 96%ige oder wie es hat. Und das konnte man halt pur trinken, weil es halt so sauber destilliert ist. Da ist halt überhaupt kein Vorlauf und kein...
Das war auch bei Hendrix auch so. Ja, haben wir das auch gemacht, auch. In Biancalani.
Das ist so krass, gell? Da merkt man halt dann, wenn einfach ordentlich destilliert wird, dann kannst du sogar das trinken. Ohne dass du irgendwie den Hals verbrennst oder so. Also, ist verrückt.
Das ist echt. Die Orange ist sehr zurückhaltend, aber es ist. Also, ich trinke das jetzt gerade pur.
Ja, es passt natürlich gut in Negroni, so ein Orangen-Gin, gell?
Ja, auf jeden Fall.
Also, Wacholder finde ich da wenig. Ja, doch. Ah, ist interessant. Ist auf jeden Fall anders als der Tanqueray. Ich muss die mal nebeneinander trinken morgen. Das ist
Spaß. Jetzt direkt aus der Flasche.
Ja, könnte ich, aber ich habe den anderen jetzt im Wohnzimmer stehen, habe ich jetzt verlassen. Egal. So.
Bei uns ist der nicht auf der.
Stefan, was hast du
auf geholt? Der Liste? Ich habe mir natürlich auch einen revolutionären Negroni gemacht.
Sehr klar.
Aber ich habe ihn für unsere Verhältnisse, glaube ich, extrem revolutionär gemacht. Ich habe die Woche mit einem geschätzten Hörer und Podcast-Kollegen, der sich gerade extrem ins Cocktail-Game stürzt, etwas mich ausgetauscht.
Mit einem Kollegen. Ja.
Ihr wisst genau, wen ich meine. Das Grüße gehen raus und wieder rein. Und
auch alle anderen.
Genau. Und der hat gemeint, ja, ich habe mir jetzt öfter ein Negroni mit Wodka gemacht. So. Was?
Was ist da los?
Da war ich.
Stopp. Sofort aufhören damit. Befehl geht hiermit erteilt.
Genau. Das ist ja quasi nur ein Americano mit mehr Alkohol.
Ja.
Da habe ich gemeint, nee, das funktioniert echt gut. Soll ich mal probieren? Da habe ich gesagt, okay, nächstes Mal, wenn.
Ja, gut, ich meine, Americanos funktionieren halt mit allen Spirituosen oder Nicht-Spirituosen. Das ist halt.
Ja.
Ist halt der Gag daran.
Ja, und da habe ich gesagt, hier, nächstes Mal, wenn ein Sneakpot irgendwie Wodka auftaucht oder so, dann werde ich den machen und jetzt taucht Negroni auf als Revolutionär, dann ist ja wohl klar, was ich mache.
Und du trinkst echt einen Wodka-Negroni?
Deswegen trinke ich jetzt hier einen Wodka-Negroni mit einer Flasche Sky-Wodka, die ich fast nicht mehr aufgekriegt habe, weil ich sie vor... Ich habe sie 2007 oder 2008 gekauft.
Ich kann mich erinnern, ja.
Und 2008
die habe ich bestellt, weil ich so eine Flair-Flasche Flair-Flasche von Sky hatte. Und dachte so, oh, das wäre voll cool, wenn du das so beides nebeneinander, ja, habe ich halt, also ich habe nie wieder Flair richtig gemacht und ich habe einen Wodka kaum genutzt, es war aber trotzdem irgendwie deutlich mehr als die Hälfte schon weg. Ja, cheers.
Sehr geil. Ja. Ich habe auch noch eine Flasche, glaube Finlandia, einmal gekauft, steht immer noch da, so. Auch diese ganzen Absolutflaschen mit den ganzen komischen Sonderjacken und alles noch da, steht alles noch rum. So, was machst du damit?
aufheben,
ja.
Liebhaben.
Ja, also
irgendwann findet sich eine Möglichkeit, es zu verwenden.
Ist halt ein Americano.
Ja. Mit Solange viel Alkohol.
Also könnte man. Es ist ein geiler Americano, weil er halt echt Umz hat.
Ja.
Also das ist schon charmant. Ich versteh's, aber ich glaube, ich find's dann noch lustiger oder aufregender, wenn ich Americano dann mit Sprudel trinke, weil da noch die Blubberbläschen drin sind.
Igitt.
Ja, aber so wird er gemacht.
Als Schorle.
Schorle.
Nicht in deinem Sinne.
Schorle. Nicht meine Art von Schorle. Ja, aber im Endeffekt der Americano oder der Negroni, der funktioniert ja in allen. Wir haben den ja auch mit Krautinger schon gemacht. Selbst da funktioniert er ja. Und
ja,
das soll schon was heißen. Ne? Also
ja.
Das ist einfach ein Drink, der alles verzeiht. Wenn man ihn mag, das ist klar. Wenn man dieses Geschmacksprofil mag. Aber wenn man es mag, dann... Ich glaube, ich habe noch keine Spirituose darin. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich es mit Tequila mal getrunken habe, aber
ich glaube,
den gibt es auch, gell?
Ja, Agamoni ist auch geil.
Also mit Mezcal oder so, weißt du, wenn diese Rauchnoten noch da reinstreuseln von der Seite.
Eigentlich komisch, dass wir immer nur zwei Versionen machen, nämlich den Negroni oder den Boulevardier, du manchmal noch den Americano. Eigentlich könnten wir da viel mehr Bandbreite noch machen. Also spricht ja eigentlich nichts dagegen, ihn mit Scotch zu machen, aber ich glaube, das habe ich noch nie gemacht.
Grappa müsste auch gehen.
Klar.
Wäre auch sehr italienisch.
Nun gut. Machen wir weiter. Was haben wir noch gesehen?
Jemand hat Quarterbacks geschaut.
Was ist denn das?
Na, wer kann das wohl gewesen sein?
Na, da haben wir jemanden im Verdacht.
Das ist eine Serie auf Netflix. Ich hatte im vergangenen Jahr schon mal über die Serie Receivers gesprochen, wo sie... ich glaube, 5 Receiver.
Oh, I see patterns.
Ja, und Quarterbacks gab es im Jahr davor auch. Da habe ich es irgendwie nicht geguckt.
Nächste in 20 Sendungen. Stefan bespricht Zeugwarts.
Und handelt es jetzt von aktuellen Quarterbacks?
Es handelt von aktuellen Quarterbacks. Und zwar Jared Goff von den Detroit Lions, Kirk Cousins von den Atlanta Falcons und Joe Burrow von den Cincinnati Bengals in der vergangenen Saison. Also
lang, als hättest du die alle inklusive der Teamnamen gerade ausgedacht.
So, mach nochmal langsamer. Ich konnte es, Bengals habe ich mitgekriegt. Wer war es?
Bengals, die Falcons.
Ja.
Also
ja.
Kirk Cousins, der war früher bei den Vikings. Und Jared Goff. Mhm. Von den Detroit Lions, der war, glaube ich, früher bei den Rams.
Wie heißt der? Concussions?
Jared Goff.
Der andere.
Kirk Cousins.
Kirk Cousins, Concussions, verstehe ich. Ja, der heißt jetzt schon so wie, oh Gott. Mhm. Ich nehme
okay,
jetzt den Mund, macht ihr mal.
Das ist eine Doku, oder?
Genau, es ist eine Doku. Sie verfolgen die Quarterbacks in der vergangenen Saison, wie es ihnen da ging. Sie haben halt Zugriff auch auf zu Hause. Das heißt, sie haben auch mal Unterhaltungen, die sie dann auf der Couch mit ihrer Frau oder mit Kindern führen oder den Eltern. Oder manchmal ist es auch so eine Interviewsituation, wo sie, wo dann das Kamerateam mit den beiden spricht oder mit der Familie oder mit den Eltern und so weiter. Und sie dokumentieren halt, wie diese Saison dann voranschreitet, angefangen beim so Trainingscamp und erstes Spiel ist die erste Folge und dann die letzte Folge ist halt quasi das Abschneiden in den Playoffs für die Lions. Die anderen beiden haben es ja nicht geschafft.
Ja,
also Cousins hat es nicht mal bis zum Schluss geschafft, der ist dann abgelöst worden. Was hast du gesagt?
Ist das interessant? Also ich verstehe nicht, warum das interessant sein sollte. Also außer jetzt vielleicht bei denen, die weitergekommen sind, aber so von einem beliebigen Team, dem
weil du halt
zu folgen,
sehr nah dran bist und so ein bisschen dieses Behind the Scenes so ein bisschen verfolgst, wie die trainieren, wie die mit ihren Teamkollegen sich unterhalten und dann halt ist aber auch ganz viel Dokumentation von dem Spiel und die sind halt dann während des Spiels verkabelt, das heißt mikrofoniert, das heißt du kannst dann auch hören, was sie da untereinander mit dem Team und mit anderen Leuten sprechen und dann irgendwie, wenn der eine einfach nur seine Defense beobachtet und immer vorhersagen kann, was der gegnerische Offense-Koordinator an Spielzügen reingibt, das ist halt schon krass beeindruckend so. Ja, jetzt haben sie das gemacht, jetzt machen sie das, dann kommt das, jetzt machen sie das und das ist halt immer richtig gewesen.
Also da wird auch viel Ingame gezeigt.
Genau, es wird viel Ingame gezeigt. Das ist halt für mich, ich habe es letztes Jahr auch schon geguckt und irgendwie so diese Einstimmung auf die Football-Saison. Jetzt in den nächsten Tagen gehen die Preseason-Spiele los. Es gibt nichts Langweiligeres. Aber am 1. September-Wochenende ist dann wieder richtig Football. Genau. Und da kann man das dann in... Freue ich mich immer, wenn ich dann ein bisschen Football vorab schon schauen kann und hier eben dann Sportdokumentation ist ja auch durchaus was, was ich gerne schaue, was mir Spaß macht. Dieses, wie trainieren die, wie arbeiten die zusammen, was passiert da? Ich will jetzt gucken, dass ich auch irgendwo das Hard Knocks schaue. Das ist immer quasi eine Dokumentation der aktuellen Saison. Da suchen sich immer ein Team aus und sind halt eine ganze Woche dabei, was die, wie die trainieren und dann diese Preseason-Spiele, so dieses Trainingscamp wird da dokumentiert und zwar mit allem, auch mit also Kamera im Raum, dann halt irgendwo eine festgeschraubte, kein Team und auch mikrofoniert, wie Spieler gecuttet werden, wie Leute entlassen werden, wie Leute gesagt kriegen, so ja, hier, nee, ist nicht. Und das ist schon krass. Und das kommt jetzt, das mit Glück kann man das auf YouTube finden und wenn man irgendwie, vielleicht ist das sogar bei dir bei deinem RTL-Angebot dabei, Christoph.
Ah, okay.
Muss mal gucken, es ist Hard Knocks.
Okay, muss ich mal schauen.
Also, das ist schon eben so viel dahinter und es wird gesprochen im Englischen von Lee Schreiber. Das ist cool, Ich glaube, im letzten Jahr war es so, dann kam er zu dem Trainingscamp auch mal hin und alle sind zu ihm rumgegangen und haben gesagt, wow, voll geil, ich hab's immer geguckt und jetzt redest du uns, also erzählst du, wie es bei, was bei uns gerade passiert, wow, voll cool und so. Also, ja, da ist, also er freut sich total, dass er bei diesem Football-Team sein kann und die freuen sich halt total, dass der Typ, der dieses Football immer erzählt hat in der Jugend oder so, also Hard Knocks gibt's jetzt schon ein paar Jahre, das heißt, da gibt's auch durchaus Spieler, die dann noch jugendlich waren und das geguckt haben, irgendwie in der Highschool gespielt haben. Und jetzt stehen sie auf dem Platz und er kommt halt gerade vorbei, um über sie zu berichten und so. Das ist halt schon geil.
Cool.
Ja. Genau. Also da habe ich sozusagen meine Football-Saison läute ich langsam ein. Was immer sehr schön ist, weil ich mich freue, wenn Football losgeht und irgendwie auch traurig ist, weil dann ist nämlich der Sommer immer zu Ende. Wenn die Football-Saison losgeht, ist nicht mehr lang bis Weihnachten.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist irgendwie noch 3-4 Spiele im September in kurzer Hose gucken und dann wird's kalt und dann ist schon...
Wir fahren da erstmal mal in Urlaub.
Ja, geil, oder? Ich freue mich so derbe.
Ich freue mich auch.
So derbe. Das haben wir hier noch gar nicht lang und breit erzählt, aber das werden wir dann langsam mal...
Das teasern wir jetzt mal an und demnächst werden wir das mal ausführen.
Ja.
Das soll so mal vorab berichten, oder? Erzähl mal gar nicht, was wir vorhaben.
Ja, nee, das berichten wir dann von dort.
Ja, können wir auch machen. Das müssen wir dann mal sprechen.
Nehmen wir dann jeden Tag auf.
Ja, wir machen jeden Tag einfach eine Sendung. Der tägliche Sneakpot. Guten Tag.
So eine 5-minütige.
Ah ja,
ohne diesen nervigen Filmteil vor.
Lass uns das mal off-air besprechen. Sonst versprechen wir Sachen, die wir nie halten können.
Ja, genau. Wenn wir es schaffen, jeden Tag ein verdammtes Instagram-Ding zu machen, dann wäre schon mächtig gewaltig.
Hard Knocks ist tatsächlich auf RTL Plus. Sehr schön.
Ja, und das müsste jetzt die erste Folge rausgekommen sein oder rauskommen oder es ist jetzt so gerade
ab 8. August auf RTL.
Ja, dann kommt's morgen. Kommt morgen die erste Folge.
Trainingscamp mit den Chicago Bears.
Bears?
Steht da. Moment mal, da steht Dokumentation 2024.
Nee, es sind die Bills. Genau, ich wollte auch sagen. Die Bears.
Ist das von letztem Jahr?
Ja, die zeigen jetzt
das von letztem Jahr. Oh Mann.
Und es ist die 20. Staffel. 20. Staffel.
Ja,
und seit Dienstag.
19.
Seit Dienstag ist es verfügbar. Ich weiß aber nur nicht.
Okay, strange. Naja, egal. Ihr werdet das selbst rausfinden. Wie machen wir denn weiter?
Wir machen weiter mit Tod auf dem Nil.
Oha.
Ja.
Das haben wir ja mal in der Sneak gesehen oder im Sneakpot
besprochen. Das haben wir hier besprochen.
Das habt ihr hier im Sneakpot besprochen.
Hab ich wahrscheinlich
in der Folge 773.
Oder? Ich glaube, wir haben die alle drei besprochen, oder? Die hatten wir alle drei als Hauptfilm.
Ich glaube auch, ja.
Wovon das jetzt ja der zweite Film ist.
Genau. damals war ich irgendwie, ich glaube, in der Sendung dabei, aber ich war vorher im Urlaub und hatte den Film nicht gesehen. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich euch irgendwie gefragt hatte, also dass mich das sehr interessiert hat, wie ihr den fandet, und ich euch gefragt hatte, wie das denn so ist mit den problematischen Darstellern.
Hä? Was für problematische Darsteller?
Naja, Russell Brand ist doch irgendwie so.
Ah, stimmt.
Genau, so hast du damals auch reagiert. Mhm. Gesehen, ne? Gal Gadot hat, glaube ich, auch irgendwie schon.
Echt? Nee,
nicht Gal Gadot, hier die andere. Die.
Wer spielt das?
Ach, ich weiß ihren Namen gerade nicht, die Dunkelhäutige. Wo habe ich meinen IMDb-Tab? Egal, ich habe es verbummelt. Die hat irgendwie komischen Sachen bei Covid erzählt. Russell Brand ist komplett Verschwörungstheoretiker jenseits, und Armie Hammer ist ja auch irgendwie.
Oh ja, Armie Hammer ist auch.
Genau.
Kannibale oder
da
so?
So ein bisschen so eine Trifecta von.
Bitte? Munkelt man da nicht, der sei Kannibale oder irgendwie sowas?
Was? Okay, das wird immer besser.
Hot Take, aber irgend sowas habe ich in Erinnerung.
Oje. Ja, bevor du jetzt wieder jemanden Nazi nennst, der keiner ist.
Ja, genau, das dabei. Ja, genau.
Genau.
Ja, genau. Spielt er nicht die aus Sex Education auch noch?
Ja, Emma Murphy.
Ja, gell?
Genau. Und die ist ja also ein absolutes Highlight dieses Films, wie sie ja eigentlich immer ein Highlight ist, wenn sie auf dem Fernseher auftaucht.
Ja, total.
Und ich hatte halt irgendwie. Ich mag diese, auch wenn wir den letzten, diesen Venedig-Film gar nicht so wahnsinnig gut bewertet hatten, den mag ich diese Kenneth Branagh Agatha Christie-Verfilmungen irgendwie total gerne.
Und ich habe ihm 4 Punkte gegeben.
Ja, es meandert so dahin. Aber bei dem hier hatte ich tatsächlich Spaß. Also
nee, ich habe dem hier 4 Punkte gegeben.
Ich weiß. Du hast dem
Stefan 6,5
und das, Stefan, das war, Stefan mehr, genau.
Und das war vor unserer Jan-bedingten Punkterevision.
Okay.
Skalenanpassung. Also
nee, aber ich wäre eher so im Stefan-Camp. Also um nochmal ganz kurz, Tod auf dem Nil, große Nilkreuz ver. Der Anlass ist eine Hochzeit und stinkreichen Menschen, die irgendwie halt auf dem Nil eine Kreuzfahrt organisieren und dort die Hochzeitsfeier oder den Honeymoon beginnen quasi. Und relativ schnell wird klar, dass eine Ex-Geliebte sich da immer reinwurstelt irgendwie in diese Hochzeitsgesellschaft, und dann kommt jemand zu Tode, und natürlich gibt's gewisse Verdächtigungen der Ex-Geliebten gegenüber, aber die hat eigentlich ein gutes Alibi, und dann ist Hercule Poirot ist zufällig auch an Bord aus anderen Gründen, die sich dann später rausstellen, und muss dann losermitteln, und während er da so rumermittelt, gibt's noch ein paar weitere Todesfälle, und es ist alles sehr mysteriös, und am Schluss darf er sie wieder alle in einem Raum, also alle, die noch im Leben sind, in einem Raum versammeln und revealen, was er jetzt die ganze Zeit ermittelt hat und wie das jetzt alles sich zugetragen hat und wer wo, wer der Dolch mit dem Kerzenhalter, und sie wissen schon, wie das immer so ist bei Agatha Christie und bei gewissen Brettspielen, und so ist das auch hier wieder. Und es ist natürlich ein absolutes Star-Vehikel, also mal jetzt von den Problematiken der einzelnen Darsteller abgesehen, aber wir haben hier Kenneth Branagh zum einen natürlich, Annette Bening, Tom Bateman, dann die erwähnte Gal Gadot und Emma Mackey. Und wahrscheinlich vergesse ich jetzt noch 5. Und es sieht gut aus. Es ist, ja. Es ist das, was man von Agatha Christie so erwartet. Es plätschert ein bisschen und es sieht ein bisschen CGI-ig aus an manchen Stellen. Ein bisschen hart zu viel.
Das war schon schlimm an manchen
Stellen. Es sieht ein bisschen nach Kunstlicht aus. Ja, aber es hat so dieses, es transportiert so diesen Vibe von, es ist heiß, ist das jetzt der Gin Tonic oder habe ich wirklich Malaria? So gibt's in einer so eine Szene. Und so fühlt man sich dann auch auf seinem Sofa, vor allen Dingen, wenn es jetzt wieder auch ein bisschen wärmer wird. Und ich mag diese Agatha Christie-Verfilmung irgendwie, auch wenn der jetzt nicht, der ist nicht durchweg gut oder so, ja. Ich bin da, der Stefan hat 6,5 Punkte gegeben, irgendwo so in der Größenordnung komme ich auch raus. Aber ich hatte Freude damit, den nachzuholen. Und es hat mir, vor allen Dingen, ihr habt mich ja immer gescholten, dass ich immer so viel Action hier anpreise. Das ist halt überhaupt nicht Action. Also ich meine, da wird dann schon mal irgendwo mal ganz kurz übers Schiff gerannt, so 2 Treppen hoch und runter, aber mehr
Action ist da. Oder ein Stein irgendwo runtergeworfen.
Da fällt dann mal ein Stein irgendwo runter, trifft aber niemanden, genau. Von daher, das ist so ein bisschen die Entschleunigungs-Gegenthese.
Ja, das stimmt.
Und es ist nett, auch wenn es ein bisschen CGI-ig ist.
Ich habe dir damals in der Folge übrigens empfohlen, du sollst New Kids Turbo schauen.
Ja.
Das hatte ich nämlich auch da besprochen.
Habe ich auch noch nicht gemacht.
Holländische Anarcho-Comedy.
Ja.
Mal gucken, wie du das dann findest, wenn du das dann irgendwann geschaut hast.
Genau. So, dazu, so viel dazu. Tod auf dem Nil. Ansonsten Folge 773 Sneakpots hören, wo ihr beide das ausführlich würdigt.
Ja, sehr schön. Jetzt, jetzt weiß ich wieder, was geht. Jetzt wollte ich den nächsten Film ansagen. Dogma, aber ist gar kein Film. Der Christoph war nämlich mal wieder auf dem Konzert.
Ja, ich war auf dem Konzert. In
Fiebrig. Nee, nicht mehr Fiebrig.
Nee, nicht Fiebrig. Nee, mit Verdacht auf Borreliose, aber ist immer noch unklar, ob es eine, es sieht momentan eher danach aus, dass es keine ist. Also die Blutanalyse, die man machen kann, lieber Daniel, die hat ergeben, dass ich wohl keine Borrelien im Blut habe, aber ich habe komische Symptome. Egal, ich war bei Dogma. Das ist eine...
Das ist ein Film mit Ben Affleck und Matt Damon.
Und mag sein, aber das ist auch eine Metal-Band. Und zwar nicht die Metal-Band von Anfang des Jahrtausends aus Italien, aus Ancona, sondern eine Metal-Band, die jetzt relativ neu ist, aus Südamerika. Es ist nicht so ganz klar, wo die her sind. Die machen nämlich so ein bisschen so ein Mysterium um sich. Man weiß auch nicht, wie die ungeschminkt aussehen. Sie kommen wahrscheinlich aus Uruguay oder Brasilien, irgendwie sowas. Es sind 5 Frauen und die sich als Nonnen verkleiden.
Das sah wirklich lustig aus.
Mit weiß geschminkten Gesichtern und wilden, also schwarz-weiß geschminkt und so sehr sexy, hochgeschlitzte Nonnenkleidung. Halt keine echten Nonnen, wie nennt man das, Gewänder, sondern nur da Anlehnung daran, also eine Perversion dessen. Und es ist ultra sexualisiert. Es ist wirklich absurd sexualisiert. Ich habe euch ja Bilder geschickt von der Bühnendekoration. Was solche AI-erzeugten extrem pornografischen Bilder waren von brennende Kirche im Hintergrund und im Vordergrund eine wilde Orgie von quasi komplett entkleideten Nonnen. Manchmal haben sie noch so dieses Nonnending auf dem Kopf. Menschen, die Dinge tun, bei denen man auch E. coli an die falsche Seite seines Verdauungstraktes bekommen kann. Und also, es war wild. Und natürlich Kardinäle, die selbiges tun, klar. Es war erst so eine Vorband, so eine schwedische, mit der konnte ich nicht so viel anfangen. Ich war übrigens im Nachtleben zum ersten Mal, oder nicht, ich glaube zum zweiten Mal. Ich war vor langer Zeit mal.
Nachtleben ist dieses Ding im Keller, oder?
An der Konstabler Wache, genau. Konstabler Wache.
Oh, Bob,
im Keller.
Da waren wir auch schon mal.
Da war ich schon öfter, aber da war ich auch mit dir, da haben wir damals Gus Black gesehen, genau. Ja.
Ich glaube, ich war mal im Rahmen von South of Frankfurt oder irgendwie sowas da unten drin. Da war da irgendwie Rave oder, ich weiß nicht mehr. Aber so richtig war ich jetzt eigentlich zum ersten Mal. Mir war nicht klar, wie klein das ist. Das war ja, ich gehe ja normalerweise hier in Aschaffenburg in den Kolossal, der mir schon klein vorkommt. Und also das ist ja nochmal kleiner, ist ja wirklich winzig.
Du kannst,
aber ja auch
wenn du die Bühne anschaust, kannst du dich nach rechts umdrehen und dir an der Bahn Bier geben lassen.
Ist so ungefähr, ja. Es ist wirklich nett. Das heißt, man steht schon fast automatisch vorne. Und Dogma, also das ist wirklich ein Erlebnis, weil sie halt krass selbstsexualisierend sind. Also sie geizen da nicht mit ihren Reizen und spielen auch sehr damit. Also es sind halt haufenweise auch unangenehm zu alte Männer im Publikum, die dann halt die ganze Zeit filmen und so. Ja, ich filme auch hin und wieder, allein um euch einen Eindruck zu verschaffen.
Natürlich nur deshalb. Nur damit die Daheimgebliebenen auch irgendwas mitbekommen.
Ja, ich musste diesmal tatsächlich getrennte Videos machen, weil ich meinen Kindern natürlich nicht das Video zeigen konnte, was ich euch gemacht hatte, sondern ich habe dann den Ausschnitt verkleinert, dass man die Seiten nicht sieht, wo die pornografischen Bilder waren. Deswegen musste ich zweimal filmen. Nee, dreimal habe ich gefilmt.
Das ist lustig, als du das Bild geschickt hast, habe ich das auf dem Handy angeguckt und habe überhaupt nicht gesehen, dass das Nonnen und Priester sind. Ich habe nur gesehen, okay, da sieht man eine Brust auf dem einen Bild.
Ja, und dann auch gedacht, so.
Und es ist irgendwie eine Bühne Brust, mit buntem Licht und so. Und irgendwie hat es noch nicht angefangen, weil da sind noch so Techniker und so Zeug. Und dann habe ich gedacht, so, okay, ist auf irgendeinem Konzert. Ich habe es überhaupt nicht, ich musste das jetzt eben auf dem Rechner mal groß machen, um überhaupt zu checken, was ich da hätte sehen können.
Nee, ist schon massiv pornografisch. Und sie spielen da aber total mit, gell? Also wenn sie da gefilmt werden, auch aus der ersten Reihe, dann hängen sie ihren Ausschnitt direkt vor das Handy und so. Also sehr wenig dezent. Aber sie sind, oder was heißt aber, und sie sind musikalisch wahnsinnig gut. Also es ist wirklich, es macht musikalisch wahnsinnig Spaß, selbst wenn's eben nicht so fürs Auge wäre. Was aber eben auch Teil der Show ist. Also es ist einfach, ja, die sind einfach eine wahnsinnig gute, durchgestylte Show. Und die Musik ist halt, sie machen eigentlich so ein bisschen oldschooligen Metal. Also so, sie spielen dann auch, also sie haben zum Beispiel ein Lied von eins meiner damaligen Lieblingslieder von der ersten Halloween-Platte, ja, die ist aus den 80ern. Da war noch nicht mal Michael Kiske der Sänger, ja, das ist noch mit Kai Hansen. Ich glaube, Michael Kiske hat es dann später auch gesungen, Victim of Fate. Also das ist wirklich oldschoolig und das spielen sie aber modern, aber nicht so modern, so, ja, wie man das heute machen würde, so mit Deathcore und sowas, sondern sie spielen es schon oldschool metalig, so wie man das in den 90ern etwa gespielt hätte. Aber es ist, ich kann es nicht richtig greifen, aber sie sind einfach richtig gut. Also die spielen dann, keine Ahnung, also so ein Gitarrensolo, wo dann eben Stücke aus Iron Maiden und Metallica und Pantera und dann ein Takt Shania Twain. Und dann so, whoop, was war das jetzt?
Mega gut.
Also die hauen dir immer in die Fresse so. Es ist sehr geil. Es macht wirklich Spaß. Weil es halt so, ja, so schön innovativ und ja, auch augenzwinkernd ist. Obwohl es natürlich unheimlich platt auch ist. Und das, womit sie bekannt geworden sind, also jedenfalls bei mir bekannt geworden, ich glaube, sie sind auch damit überhaupt bekannt geworden, ist, dass sie Like a Prayer von Madonna auch spielen, haben sie natürlich auch gespielt. Und das ist natürlich toll, dann singen natürlich alle mit und so, das ist halt, ja. Und natürlich, klar, in Metal.
Habt ihr dieses
Video gesehen?
Große Empfehlung.
Ja?
Wo du gerade Like a Prayer sagt, hattet ihr dieses Video gesehen, was vor ein paar Monaten rumgereicht wurde, wo die in Amerika in irgendeiner evangelikalen Kirche alle Like a Prayer singen?
Oh ja,
und komplett unironisch nicht verstehen, was sie da gerade sehen.
Oralverkehr geht.
Fantastisch, ich hab's so
fantastisch,
gemacht.
Ja, das war wirklich gut. Aber also Dogma sollte man sich anschauen, solange sie noch klein sind und man sie sich in kleinen Clubs anschauen kann.
Kleinen finnischen Clubs an der Costa Sava.
Ich befürchte nämlich, sie werden Erfolg haben und werden dann irgendwann groß sein und dann wird man sie irgendwie ich glaube, sie waren jetzt auch schon.
Suchst du das Be Real wieder raus, wo du ihnen irgendwie an der Bar gegenüber sitzt?
Ja, genau.
Was war das eigentlich?
Ja, die waren dann am Ausgang einfach neben dem Merchandising-Stand, waren die eben auch da und hat dann eben, konnte man Bilder mit ihnen machen oder sie hat Leute signiert. Da wollte einer irgendwie eine Unterschrift auf, ich glaube, eine Platte oder so, hat sie dann ihn so rangezogen und gesagt, nein, ich unterschreibe lieber auf deiner Stirn. Und irgendwann ist er so zurückgezogen. Sie hat ihn nicht auf der Stirn unterschrieben, aber sie hätte es getan, glaube ich, wenn er nicht zurückgesprungen wäre. Er
sitzt danach mit in Frankfurt in der U-Bahn mit der Unterschrift auf der Stirn. Das ist dem los.
Vor allem halt so erfundene Unterschriften, weil die sind ja alle unter Pseudonym unterwegs, gell? Also das ist ja völlig belanglos, beliebig.
Hast du mit der auch ein bisschen geredet? Hast du nur gesagt, mach Foto und...
Nee, ich habe nur kurz mit ihr geredet, weil sie ein bisschen, sie hat es nicht verstanden, weil ich ja kein Foto gemacht habe, sondern Real. Und hat sie gesagt, willst du nicht mit drauf sein auf dem Bild? Und dann hab ich gesagt, doch, warte, ich werde da drauf sein. Und dann hat es nicht geklappt dann, oder hab's irgendwie falsche Richtung gehalten. Und dann, oh, jetzt müssen wir es nochmal machen. Also, okay, na gut, dann bin ich jetzt vorbereitet. weil dann eben auch ein unterschiedliches Gesicht auf den verschiedenen Aufnahmen machen wollte und so. Nee, die war sehr lustig und sehr nett. Also
okay, cool.
Was ja durchaus eine Funktion, die es in Instagram zum Beispiel auch gibt. Also
ja, hätte sie eigentlich schon.
Das muss man jetzt nicht Be Real kennen.
Nee, gut, ich hab's auch unklug gemacht. Ich hätte ja auch erst das Bild machen können, was die Rückkamera aufnimmt. Und dann nochmal umdrehen. Aber egal. Da war auch Zeit, dadurch war, dass nicht so viele Leute da waren.
War es voll, das Nachtleben, oder?
Da rechts ist, glaube ich, also wenn man reinkommt, rechts ist, glaube ich, so ein Bereich, wo man nicht so gut auf die Bühne schaut, oder?
Ja, da sind die Toiletten, glaube ich, ne, oder?
Ja,
nee, für die Toiletten muss man
Toiletten
hoch.
Sind oben. Ja, genau.
Ja, aber ist so eine Nische noch, genau.
Genau, Nische. Und die war nicht tot, voll, ja. Aber das Nachtleben sonst war schon voll. Aber das sind ja nicht viele Leute, also.
Nee.
Ich kann das nicht schätzen.
50 ist schon.
Als der Stefan und ich damals bei Gus Black waren, Stefan hatte die Karten bei HR3 gewonnen.
Stimmt.
Die hab ich im Radio und hat mich dann angerufen und hat gesagt, hier, ich hab Karten gewonnen, kommst du mit? Und ich so, ja, Künstler nie gehört, keine Ahnung, geh mal hin. Und wir standen da, glaube ich, du konntest so, aus den Menschen, die da waren, konntest du vor der Bühne einen Halbkreis, der einen Radius von 3 Metern so hatte, also der mittlere stand 3 Meter von der Bühne weg und die anderen so im Halbkreis so.
Es war nicht viel los, das stimmt.
Und es gab keine zweite Reihe dahinter.
Oh, das war natürlich sehr wenig. Nee, also hier war es schon voll. Also das, ich weiß nicht, kann es schlecht schätzen. Ein paar hundert Leute werden es schon sein, nehme ich an. Aber ja, was war insgesamt waren, ja, wohl wahrscheinlich nicht mal ein paar hundert, nee. Ein paar hundert werden es nicht sein.
Ich glaube, ab 50 Leute fühlt sich das voll an da unten.
Ja, meinst du?
Ja, würde ich auch sagen.
Ah, hier, die maximale Zuschauerkapazität beträgt 280 Personen. Ja, dann war wahrscheinlich.
Dann ist aber gestickt, also.
Ja, dann waren wahrscheinlich 150 da, nehme ich an.
Ja, gut. Dogma.
Na gut, also, ja, großer Spaß, aber nicht jugendfrei.
Oder großer Spaß und nicht jugendfrei. Naja, egal.
Genau, oder so, ja.
Weil nicht jugendfrei. Wie auch immer.
Ja, jetzt aber auch wirklich musikalisch einfach ein großer Spaß. Das ist einfach, man merkt in deren Musik einfach, dass sie sich Gedanken machen, was sie da spielen. Sie spielen auch eigenes, aber sie spielen auch eben immer wieder so Anklänge von anderem und mischen das sehr klug und sehr, sehr gut zusammen. Also das macht wirklich Spaß.
Da, okay, muss man sich wahrscheinlich ein bisschen mit Musik auskennen.
Ja, natürlich, klar. Ist natürlich schon für meine Generation, die halt mit dem Metal der 80er und 90er aufgewachsen ist, ja klar.
Ja. Okay, cool. Mehr jugendfrei wird's hoffentlich, wenn jetzt Bob gleich von seinem neuen Briefbeschwerer erzählt.
Das ist ein sehr großer Briefbeschwerer.
Kapitelmarker ist leider Bobs Auto. Was ist passiert? Und ja, ich habe Angst.
Ich nicht.
Ja, ich glaube, du bist zumindest, was das angeht, so ein bisschen außen vor, weil du ja eine andere Softwareversion hast. Ihr habt ja das neuere Modell ja mit dem anderen Entertainment-Computer.
Okay, fang am besten nochmal von vorne an, genau.
Aber anders gesagt, seid ihr natürlich trotzdem auch nicht außen vor, weil das kommt natürlich aus derselben Schmiede mit derselben QA, kommen eure Software-Updates auch. Also, mein Auto, ein ID. Buzz, wie viele hier schon wissen, eigentlich, was die Updates angeht, so ein bisschen am Ende seines Update-Zykluses, weil ich mit dem Entertainment-System hänge ich auf diesem 3.x-Pfad von den Software-Updates fest. Eure hat ja 5. irgendwas. Und ich glaube, da wird noch Innovation gemacht bei den 3.x'en, also bei dem alten Entertainment-System, was sie ja abgelöst haben, gibt es normalerweise jetzt keine neuen Features mehr. Aber scheinbar hat VW, ich glaube, es hängt irgendwie damit zusammen, dass demnächst das 3G-Netz in Deutschland abgeschaltet wird. Sowas stand drin und irgendwas mit Sicherheitspatches. Wahrscheinlich müssen sie da irgendwelche Libraries austauschen, damit das Ding nicht gehackt wird oder was weiß der Geier. Jedenfalls kam ein Software-Update auf diesen Bordcomputer, wurde angezeigt und als das angezeigt wurde, fuhr mich meine Frau gerade mit den Kindern hinten drin zur Fahrradwerkstatt, damit ich mein Lastenrad abholen kann, was seit über einem Monat in der Werkstatt war. Dazu kommen wir gleich. Und setzt mich da ab, fährt wieder nach Hause, stellt das Auto vors Haus und drückt auf den Knopf Update ausführen. Da steht dann noch so irgendwie dabei, hier, ja, wird empfohlen, machen Sie dies, machen Sie das. Und wenn Sie da jetzt drauf drücken, dann können Sie das Fahrzeug für 3 Stunden oder 3,5 Stunden oder sowas nicht benutzen. Und Ja, okay, für dreieinhalb Stunden.
Da stehen müssen 3,5 Tage.
Ja, so ungefähr. Für 3,5 Stunden nicht benutzen. Das war auch okay, weil mittags irgendwie, also ich habe die Mittagspause genutzt, um mich da zum Fahrradhändler fahren zu lassen, weil Lastenrad kriegst du nicht ins Auto rein, also musst du dich da hinfahren lassen, musst dann wieder nach Hause radeln. Genau, so. Abends, meine Tochter hat eine Freundin hier zu Gast gehabt und wir haben zugesagt, dass wir die nach Hause fahren. Ich also beide Kinder plus diese Freundin, alle eingepackt, zum Auto marschiert, alle eingestiegen, schon gar nicht mehr an das Update gedacht. Eingestiegen, angemacht, Auto zeigt eine riesige rote Warnmeldung an. Over-the-air-Update nicht vollständig ausgeführt oder so. Warnanzeigen beachten, Ausrufezeichen, Bordbuch, Ausrufezeichen. Und rotes Ausrufezeichen im Dreieck, so wie diese Motor, weißt du, diese Warnleuchten, die man früher immer hatte. Wenn es gelb ist, kannst du noch ein bisschen fahren. Wenn es rot ist, solltest du eigentlich sofort stoppen. So eine rote war auch noch an. Und in dem mittleren Display, wo das Entertainment-System ist, überhaupt kein Schimmer von irgendwas. Also das ist ganz normal, hochgefahren, alles happy.
Musik angemacht.
Musik, Klimaanlage, alles kein Thema. Und da auch keine Notifications, keine Meldung, dass irgendwas schiefgegangen ist, so einfach alles normal. Nur so in diesem Display hinterm Lenkrad, alles Panik. Und dann habe ich versucht, ihn in Drive, also auf D zu schalten, dass er losfährt und geht nicht. Du kannst ihn nicht auf D schalten, du kannst ihn nicht auf N schalten. Er bleibt auf Park und möchte keinen Zentimeter fahren. Ja, dann alle Kinder wieder raus. Leute, dieses Auto fährt nicht. Alle großes Fragezeichen am Kopf. Papa, was ist los? Und so, ich, ja, geht nicht. Zu lange zu erklären. Wir fahren jetzt Lastenrad. Was ich jetzt zum Glück wieder hatte.
Oh ja.
Da kriege ich natürlich nur 2 Kinder rein. Ich hatte 3 im Auto. Das war das nächste Riesendrama, aber egal. Ein Kind ausgeladen quasi, wieder zu Hause abgegeben. Riesendrama.
Du bleibst hier.
Genau. Kannst dir vorstellen, was dann passiert. Die nach Hause gefahren. So, okay. Nächsten Tag mit Volkswagen telefoniert und ja gut, das Auto ist noch nicht so wahnsinnig lange bei uns und es hat auch noch Mobilitätsgarantie, hat auch noch Herstellergarantie, insofern alles fein, alles abgedeckt, aber muss halt in die Werkstatt und kann nicht mehr fahren, also muss abgeschleppt werden.
Abgeholt
werden, genau.
Schön.
Und wie das ablaufen wird, weiß ich jetzt noch nicht, also ich habe...
Nee.
Ich habe heute mit denen telefoniert, gestern ist es passiert. Heute habe ich mit Volkswagen telefoniert. Die haben dann gesagt, na okay, dann rufen sie die Volkswagen Notrufzentrale oder was, diese Mobilitätsgarantie-Dings an. Und machen sie mit denen quasi so, als wären sie liegen geblieben. Dann kommt das Auto in die Werkstatt und dann wird es gemacht so. Habe ich dann gemacht, zugegebenermaßen erst irgendwie auf dem Nachmittag, weil ich Vormittag anderen Kram zu tun hatte. Und dann kam am Ende raus, dass sie das, also der Abschlepper, der da zuständig ist, der war zu dem Zeitpunkt unterwegs. Und wenn der dann wieder Zeit gehabt hätte, hätte der Volkswagen-Techniker vom Autohaus, ich wollte, dass der in ein bestimmtes Autohaus kommt, da wo ich immer hingehe, so, die hätten das auch zu Volkswagen Frankfurt schleppen können, aber die mag ich nicht. Und deshalb wollte ich, dass das zu dem anderen Autohaus kommt und da der Techniker... Der muss ja einer mitkommen, damit die das Auto irgendwie so notentriegeln können, irgendwie, damit das Ding sich wieder in wenigstens in Leerlauf schalten lässt, damit sie es auf den Schlepper ziehen können. Weil im Moment ist der in Parkbremse, also die müssen den quasi mit stehenden Reifen da hoch.
Oh Gott!
Also das möchtest du ja nicht. Und ich weiß nicht, ob der Abschleppmann das kann. Der kann das mit dem Kran wegheben.
Aber so ein großes Auto mit dem Kran ist auch so eine Sache, ja?
Da fällt im Zweifelsfall der Abschlepper oben.
Genau, und das Problem ist auch, dass der bei mir ja, ich weiß nicht, ob ihr meinen neuen
großer
Parkplatz
Autokran
schon kennt, ich stehe mit einer Seite ganz dicht an einem Müllhäuschen dran. Aber so richtig dicht. Also
schön.
Ich kann da gerade noch so aussteigen. Ja.
Unten das Müllhäuschen direkt bei euch vor der Tür?
Nee, oben an dem anderen Parkplatz.
Ah, okay.
Und auf der anderen Seite von meinem, also quasi Fahrerseite, habe ich das Müllhäuschen, ich parke rückwärts ein. Und auf der Beifahrerseite ist genau ein Parkplatz, wo der ist, glaube ich, nicht vermietet, da steht nie einer. Aber der nächste Parkplatz daneben, der ist vermietet und der Typ ist auch fast immer da mit seinem BMW. Das heißt also, wenn der mit dem Kran das machen will, dann kann der eigentlich auch nicht neben mich fahren, weil der würde nicht in diese Pkw-Lücke passen. Das heißt, er würde an der Nase vom Auto stehen Beschissener
Hebel, das kann er nicht machen.
Er ist ein beschissener Hebel und wenn er dann natürlich muss er noch Stützen ausfahren und das heißt, die Stützen können ja auch nicht in das Müllhäuschen reinragen, also muss er auch, kann er nicht so wirklich dicht an mich ranfahren. Also ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird.
Achso, das ist also immer noch nicht, das ist immer noch
ja, genau, die haben dann halt gesagt, der Techniker muss mitkommen und wenn es okay ist, dann würden sie morgen früh kommen. Da habe ich gesagt, ja, ich sitze hier im Homeoffice, ich brauche das Auto heute nicht, komm morgen früh, alles klar, kein Thema. So, das heißt also, für morgen früh kommt er hier mit dem Schlepper. Ich krieg dann auch Ersatzmobilität von VW gestellt und nach allem, was ich so im Netz gelesen habe, ist es schon so, dass bei den meisten läuft dieses Update, ist übrigens 3.8, um das es geht, bei den meisten läuft es wohl erfolgreich durch und ein, zwei Leidensgenossen sind auch im Forum schon aufgeschlagen. Da war so eine Umfrage, wie ist das Update bei euch gelaufen und einer hat halt geschrieben, in der Umfrage fehlt die Antwortmöglichkeit, over the air schiefgegangen, over the Werkstatt hat dann geklappt. Und ich glaube, das muss ich dann hoffentlich irgendwie in 2-3 Tagen auch anklicken. Bei der Umfrage.
Ja, das ist schon scheiße.
Das ist schon ein bisschen scheiße, weil du hattest halt irgendwie eine halbe Stunde vorher noch oder 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden vorher, hatte ich noch ein fahrendes Auto.
Ja,
und dann hatte ich plötzlich keins mehr.
Hättest es gewusst, gut, weiß man natürlich vorher nicht, aber hättest es einfach mal liegen lassen.
Genau, was ich also nur so als die Moral von der Geschichte ist quasi, wenn ihr so ein modernes Auto habt, diesen Update-Knopf vielleicht nicht im Italien-Urlaub klicken. So, das würde ich vielleicht empfehlen.
Ich habe mich jetzt nicht getraut, aber wir haben auch keins, glaube ich, angeboten gekriegt. Und ich habe es auch meiner Frau erzählt so. Hier, der Bob hat übrigens jetzt einen großen Briefbeschwerer. Sein Auto fährt nämlich nicht mehr. Oh, das ist aber blöd. Ja, der hat so ein Update gemacht. Ich mache kein Update mehr. Ja, bei uns, das steht bei uns unterm Carport. Der ist mit rausheben genauso gut.
Ja, ich kann das ja dann berichten, nächste Folge, wenn wir dann wissen, wie, also der hat, ich glaube der Techniker, also der Typ, der am Telefon war von dem Volkswagen-Autohaus, der hat gesagt, wir müssen den Techniker mit dem Abschleppmann mitschicken, damit er das Auto entriegeln kann. Das war sein Wortlaut. Also ich nehme an, der steckt da irgendwie einen Diagnosestecker dran und hat irgendein Zertifikat auf seinem Rechner und kann den irgendwie in so eine Art Notlaufmodus schicken oder sowas, ja, was du als Privatperson am Ende nicht kannst.
Ich hatte jetzt befürchtet, dass die praktisch mit dem Wagenheber den hochwuchten und dann irgendwie was drunter machen, was dann rollt. So.
Ja, das gibt es auch. Es gibt so ein Ding, was du um die Räder rumschnallst, was dann seinerseits wieder so kleine Rollen hat.
Ja, so wie man es bei einem großen Kühlschrank machen würde.
Ja, sowas, genau. Sowas gibt's auch, genau. Genau, das Problem ist halt auch, wenn du ihn geradeaus rausschiebst, dann, ja, gegenüber ist halt auch ein Parkplatz von einem Auto, der ist auch vermietet. Also, keine Ahnung. Wenn der da ist, dann blöd, dann kommst du nicht weit. Es ist halt relativ eng da vorne. Also, ja, ich bin gespannt, wie die das anstellen. Aber wenn der sich in Notlaufmodus schalten lässt, mit dem du ihm, was weiß ich, maximal 10 km/h oder irgendein Käse, ja, wenn die sowas aktivieren könnten, das weiß ich nicht, ob das geht, dann wäre natürlich kein Problem. Dann kannst du da einfach rausfahren und kannst irgendwie zu dem Abschlepper hinfahren oder kannst vielleicht sogar hinten drauf fahren, wenn er da so eine Rampe ausfahren kann. Dann ist wahrscheinlich alles easy, aber ich weiß nicht, was für Möglichkeiten sie haben, da jetzt irgendwie einzugreifen. Aber die Frau bei dem Autohaus, die ich angerufen habe, da bin ich am Anfang so quasi bei der Empfangsabteilung da rausgekommen. Die hat mich dann weiter verbunden in die Werkstatt. Und ihr erster Satz, nachdem ich das geschildert hatte, sagt, ja, das ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen bei diesen Elektroautos.
Ah, ja. Manche Autohäuser mögen noch keine Elektroautos.
Ja, das kann ich da nicht sagen. Also die haben mich von meinem letzten Termin, wo meine Schiebetür kaputt war, haben sie mich tatsächlich mit ihrem Autohaus eigenen ID.Buzz nach Hause gefahren. Also von daher scheinen die schon wenigstens auch da zu haben und machten bisher so den freundlichsten Eindruck von allen VW-Autohäusern, die ich ausprobiert habe.
Als wir damals unser Erdgasauto kaufen wollten, da waren wir ja auch ins Autohaus gegangen und haben denen schon gesagt, wir möchten dieses Erdgasauto kaufen. Und der wollte es uns partout nicht verkaufen. Offensichtlich nicht kapiert, dass wir die Entscheidung schon getroffen hatten. Es war halt auch so ein alter weißer Mann, der uns dann erklärt hat, dass das explodiert, dass das nicht geht, dass das Quatsch ist. Und der Typ, der das Auto verkauft, ich denke, ey Junge, wir haben die Entscheidung schon getroffen, wir wollen dir ein Auto abkaufen. Erzähl uns doch nicht, dass es explodiert. Was soll denn das?
Also, oh ja, ich dachte heute auch, als ich losgefahren bin mit unserem, wir haben ja auch den gleichen, den ihr damals hattet. Mhm. Zwar nicht explodiert, aber irgendwie war die Handbremse festgeschweißt. Ich weiß nicht. Stand bei uns im Parkplatz, Rückwärtsgang ein, tritt drauf, nichts passiert. Kupplung fängt an zu stinken, nichts passiert. Und dann habe ich da irgendwie auf der Bremse rumgeklopft. Ich glaube, das war nicht so sinnvoll, aber am Schluss hat sich erst die eine Seite gelöst. Dann habe ich das andere Rad noch so ein bisschen angeschoben und dann ist er irgendwann losgefahren.
War festgerostet oder was?
Ich weiß nicht, was da ist.
Das bei ganz alten Autos kenne ich das, dass das mal passiert.
Ja, das hat
obwohl,
mir, hat
bei
mich, mit Citroen, dem hatte ich das schon ein paar Mal. Das irgendwie,
doch, bei unserem Citroen ist das auch schon passiert.
Das hatte ich beim ID3 auch schon mal.
Ja, wenn es halt sehr lang steht, gell?
Ja, im Moment, es war ja auch so kalt heute Nacht. Ich denke, es wird festgefroren gewesen sein.
Ja, absolut.
Heute und Morgen
das ganze,
10
das ganze Streusalz, was gestern gestreut
ja, genau. Ja, genau. Ja, als ich in den Palmgarten fahren wollte, das war sehr schön da.
Oh.
Ja.
Bisschen Studi-Vibes wieder, wo wir Thema sind.
Ja, aber das genau, mal Eintrittszahlen muss, ist halt nicht so Studi-Vibe-mäßig.
Genau, lass mich noch kurz den Satz mit dem Lastenrad zum Ende bringen.
Ach ja.
Genau, das habe ich jetzt zurück. Ich hatte es ja irgendwie, glaube ich, auch hier erzählt, ist vor einem guten Monat.
Ist schon lange weg, oder?
Ja, ja, war vor am 2.7., glaube ich, war der Termin.
Vorm Drehalang, genau.
Wollte ich ja, genau, habe ich das Lastenrad weggebracht mit Diagnose, oder meine Diagnose war das irgendwie Lenkkopflager, weil das knackste beim Lenken. Also ein Gefühl von, so um die Mittellage macht es immer so ein Knacksgeräusch und es fühlt sich so an, als würde es so ein bisschen einrasten, als würde es da so bleiben wollen irgendwie und dann muss man so ein bisschen Kraft aufwenden und dann konnte man weiterlenken.
Okay.
Und ich bekam dann zwischendurch irgendwann einen Anruf, da hieß es dann, ja, also das Lenkkopflager haben wir aufgemacht, das war's nicht. Und wir haben dann mit Ries und Müller, also dem Hersteller, telefoniert und die fanden das sehr seltsam und wollten, dass wir die Seilspannung, weil die Lenkung vorne vor der Kiste quasi, wo die Kinder drin sitzen, das ist mit Stahlseil, also mit so Bautenzügen gemacht. Also da laufen auf jeder Seite, glaube ich, zwei, wenn ich richtig informiert bin. Wenn du dann so ein bisschen Redundanz hast und die eine Seite halt zum nach links ziehen und die andere Seite zum nach rechts ziehen. Und hinten ist so eine große Scheibe, wo das dann so quasi mit deinem, also am unteren Ende deiner Lenkstange ist diese Scheibe, die das dann so aufrollt und quasi damit diese Drehbewegung vermittelt. Und die wollten, dass wir die Seilspannung messen. Und das Gerät hatten wir nicht da, mussten wir das Gerät bestellen. Und wenn wir das die gemessen haben, die Seilspannung, dann reden wir wieder mit Ries und Müller und dann sagen die uns, was wir machen sollen. Und okay, habe ich gesagt, ja, okay, das dauert jetzt blöd lange, aber von mir aus, dann messt halt die Seilspannung. Und was da rausgekommen ist, weiß ich nicht, aber im Endeffekt hat Ries und Müller dann wohl verfügt und die müssen es ja am Ende auch bezahlen, weil es ja ein Abo-Fahrrad und ich zahle es ja nicht, die Reparaturen, dass alle Komponenten, die mit der Lenkung zu tun haben, die hinter der Kiste sind, also von oben von der Lenker ist noch derselbe, aber alles ab da abwärts bis zu den Bautenzügen quasi, alles ausgetauscht wird. Es sind wohl insgesamt 15 krass. Teile gewesen. Und dann haben sie es zerlegt und beim Zerlegen hat er mir dann erzählt, dass irgendwie so eine Stange da drin ist, unten, quasi oberhalb von dieser Scheibe und die sei aus Stahl, aber eben nicht Edelstahl, sondern Stahl und die sei völlig korrodiert gewesen und die hätten sie versucht dann nochmal festzuschrauben und die wäre einfach wieder rausgefallen und ja und das ist halt dann eine neue reingekommen und die hat er jetzt irgendwie mit Hohlraumkonservierung eingejaucht und hat halt schon gemeint, so wenn es heiß wird, die Sonne auf das Fahrrad scheint, kann sein, dass da unten so ein bisschen Fett raustropft, soll ich mich nicht wundern. Er hätte es jetzt mal so voll gemacht, dass das vielleicht nicht gleich wieder verrostet. Aber ich bin dann heimgefahren, so 14, 15 Kilometer von der Werkstatt und ja, knackst nichts mehr, fährt wieder 1A. Ich habe mein Fahrrad zurück, fantastisch.
Endlich.
Das habe ich tatsächlich echt ein bisschen vermisst, das muss man wirklich sagen. So im Alltag, ich habe das Ding ja eigentlich jeden Tag 2-3 Mal bewegt so und sei es nur irgendwie zum Rewe oder so. Und dann musste ich das alles entweder zu Fuß oder mit dem Auto machen und das hat sich schon so eingraviert, dieses Fahrrad in meinen Alltag und es war echt nervig, dass es nicht da war. Jetzt war natürlich gerade keine
hättest
Schule.
Hättest ja noch deine Triathlon-Maschine.
Ja, aber die transportiert halt weder Kinder noch große Einkäufe.
Ja,
also
wieder was dran, ja.
Ja, und die jetzt war keine Schule und wir waren im Urlaub und also ein Käse. Ja, also so richtig mega krass gefehlt hat es jetzt nicht. Aber zwischendurch, so vor dem Urlaub, habe ich irgendwie Tochter in den Hort gefahren und von da wieder abgeholt, dann immer mit dem Auto halt. Und da kommst du dir schon deppert bei vor, wenn du hier im Ort beim Auto rumfährst oder genau weißt, es ist Sommer, ich würde das normalerweise alles mit dem Fahrrad machen. Ja. Aber jetzt Auto weg, Fahrrad da. Fantastisch.
Okay. Naja.
Apropos ja. Triathlon-Maschine. Ein Nachtrag zum Triathlon haben wir ja diese Woche festgestellt. Wir sind verlinkt worden auf der Seite vom Niedernberger Triathlon.
Tripaul, genau.
Sowohl unsere Folge als auch auf deren Startseite.
Ja.
Da sind drei Bilder von Leuten während des Triathlons und eins davon sind halt wir drei nach dem Triathlon. Nicht mal ein Bild, was die gemacht haben, sondern was deine Frau gemacht hat und was auf unserer Homepage war. Also, wir scheinen da neue Fans bekommen zu haben, sind sehr begeistert. Was schon sehr albern ist, diese drei halbfitten Leute mit pinken Kappen.
Der Bobsi hart trainiert aus, das muss ich ja mal sagen.
Ja, 200 irgendwas.
Aber ich stehe da links kugelig mit meinem Knieband.
Das ist so gut.
Dass es der überhaupt bis zum Ziel geschafft hat.
Aber schön, dass ich sehe hart trainiert aus, bin von uns aber letzter geworden.
Fantastisch.
Fantastisch. Das Gute ist, unsere Startnummern sind gut zu lesen. Jeder kann nachgucken, wie scheiße wir waren. Also niemand wird da irgendwie misleadet oder so.
Aber wir sind, offensichtlich haben wir irgendwas, weil wir sind halt auf der Titelseite.
Ja, pinke Mützen, also, das ist, was wir haben.
Ja, und wir haben ich glaube, es hat denen auch gefallen, dass wir anderthalb Stunden über ihre Veranstaltung gesprochen haben.
Das könnte sein, ja.
In den höchsten Tönen.
Genau. Ja. Übrigens, dieser schwarze Triathlon-Anzug befindet sich nicht mehr in meinem Besitz.
What?
Ja, ich habe schon am Tag des Triathlons, als ich den angezogen habe, festgestellt, dass innen drin eine Naht aufgeht. Oh. Und habe ihn zurückgeschickt und habe das Geld wiederbekommen.
Das ist ja
war gar nicht meine Absicht. Ich wollte den tatsächlich eigentlich behalten für eventuelle Zukunft. Ich dachte auch, die schicken mir einfach einen neuen. Aber dann kam irgendwie, die haben ewig gebraucht für die Abwicklung, irgendwie 12 Tage oder sowas oder 10.
Ja, dann müssen wir jetzt aber wirklich für nächstes Jahr uns was im Partnerlook suchen, oder?
Ja, können wir machen, weil ich bin jetzt wieder ohne Triathlon-Anzug. Da kam dann einfach eine Mail, haben wir uns entschieden, Ihnen den Betrag zu erstatten. Dann habe ich das Geld zurückbekommen.
Geilo. Stefan, was ist los?
Ich habe da gerade mal Tria-Einteiler Pink gegoogelt.
Und bist du teuer? Hinten übergefallen, weil es die nur in teuer gibt, oder was?
Ja, das ist hier der günstige für 150 Euro. Den gibt's auch für 200 irgendwas Schleifen. Aber der ist schön pink und lila.
Nachdem wir jetzt alle fast denselben Helm haben, oder? Stefan, hast du schon bestellt?
Ja, der ist schon da.
Sehr gut.
Gleich was meine Frau gesagt hat, ich will auch so einen Helm, der ist cool.
Ja, ist er.
Ja, was ich da für euch gefunden habe, stell mal vor.
Mhm. Total.
Triathlon. Ja, 150 Euro pink, der sieht doch gut aus. Fragt der was?
Schick mal einen Link. Aber lass uns das nachher machen.
Dieser Typ auf dem Foto hat auch eine pinke Socken dazu, das sieht ja richtig gut aus.
Wir sind ein bisschen im Off, können wir ein bisschen in die Tagung. Kleine Anmerkung übrigens noch, um es völlig zu derailen. Ich habe jetzt gerade mal, ich war vorhin, als du von deinem Auto erzählt hast, kurz drüben und habe mir eine neue Spirituose geholt und trinke jetzt Buckmar Rogge Gran Geneva, also Roggen Geneva im Negroni, funktioniert auch, aber ja, das war zu erwarten.
Ja, ja gut, Geneva kannst ja eh wie Whisky denken und dann passt es schon.
Ja, und genau, egal wie du es denkst, ob als Gin oder als Whisky, ja, funktioniert ja beides. Ja. Was ist denn unser nächster Tagesordnungspunkt, Stefan?
Du hast eigentlich ganz gut eingeleitet, möchte ich sagen.
Mit dem Geneva?
Ja, Saufi Saufi heißt es.
Saufi Saufi. Ja, ich möchte noch ein bisschen Musik pluggen. Saufi Saufi, wahrscheinlich bin ich wieder hier ganz, ganz spät zum Spiel, aber das ist ein Mallorca-Lied, Mallorca-Lied. Nee, Mallorca muss man sagen. Weil das ist es ja.
Wenn man über Saufi Saufi und den Ballermann redet, dann definitiv Mallorca.
Also es ist von Tobi, schon ein paar Jahre alt und ist ein sehr unironisches Alkoholverherrlichungslied mit so Textstellen wie wir sind hart am Glas, wir sind super geil, wir sind super sexy, wir lieben diesen Style, bla bla bla.
Du siehst uns, ich hoffe, ich kann jetzt für Stefan sprechen, ja, schockiert. Und ich hoffe, das ja, nimmt genau, jetzt ja, irgendeinen Turn.
Saufi, ich feiere richtig hart, ich bin ein Saufautomat. So, und das müsst ihr euch jetzt mit so einem fiesen Ballermann-Beat und alles in Dur, alle, so mit so Chorälen, und so, also ganz ekelhaft, ja, also wirklich ekelhaft. Und das ist neu aufgelegt worden jetzt von einem deutschen Schauspieler und Sänger, Liedermacher, Paul
Helge Sies. Schneider, nein.
Paul Sies heißt er, ist ein junger Kerl, 31. Und der hat das Ganze in Moll gesetzt und spielt aber also die gleiche Melodie im Endeffekt und die gleiche oder zitiert auch zum Teil ein bisschen Melodien, nur also sehr, sehr intelligent gemacht, sehr gut gemacht und zeigt halt dadurch, wie traurig dieser Text ist und dass es halt von Alkoholismus handelt. Und der singt es halt so ultra melancholisch, mollig, wo, also es ist wirklich richtig traurig. Also es treibt einem die Tränen in die Augen. Meine Frau war vollkommen begeistert, hat gesagt, es muss unbedingt auf meine Playlist. weil es halt wirklich, es ist halt völlig demaskierend. Es zeigt halt, wie wenig Spaß dieser Pseudo-Ballermann-Spaß ist. Dass es halt da um wirklich traurigen Alkoholismus geht. Und wenn er dann halt singt, dieses Saufi, ich feiere richtig, ich bin ein Saufautomat, also da könnte man anfangen zu weinen. Also es ist so fantastisch, wie eben aus so einem wirklich dummen Lied, also aus einem wirklich grauenhaft dummen Lied, ein unglaublich kluges Lied wird, ohne den Text zu verändern und ohne die Melodie zu verändern. Also es ist irre, also es ist große Kunst. Ich bin sehr begeistert.
Okay, krass.
Ich habe daraufhin übrigens jetzt und auch aufgrund dessen, dass gestern mir ein Freund erzählt hat, dass sein Sohn, der mit meiner Tochter, also kommt jetzt in die dritte Klasse, wohl durch irgendeinen anderen Freund hatte der jetzt oder war der aufmerksam geworden auf eine Playlist, die sich Radio Bollerwagen nennt, was halt so Mallorca-Songs sind, wo auch Saufi, aber eben das Original drin vorkommt, wo er natürlich ziemlich schockiert war, weil es halt wirklich nichts für Drittklässler ist oder für Zweitklässler. Und daraufhin habe ich mir heute Morgen, als ich auf dem Weg nach Würzburg zu meinem Ortstermin war, eine Stunde lang Radio Bollerwagen angehört. Was ist das denn? So ein Schmutz habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich habe mich richtig dreckig gefühlt, als ich dort angekommen bin. Es war furchtbar. Also zum Teil halt so Alkoholismusverherrlichung oder zum Großteil eigentlich, ich würde sagen zu 70%. Und dann aber eben auch ekelhaft, sexistisch, sexualisierend, pornografisch, also wirklich widerlich. Also ja, ist was, ja, da bin ich halt normalerweise nicht, ne? Das höre ich mir normalerweise halt nicht an. Außer beim Triathlon, wenn es halt am Feuerwehrhaus in Großwaldstadt gespielt wird, gell? Aber da sind wir dann halt immer nur. Ich meine, also letztes Jahr war es so. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war.
Ja, die aber ist einfach nur diese lustige Trommler-Truppe.
Ah, okay. Ja, was. Und am Kreisel wurde auch sowas gespielt. Also in der Mitte. Ich weiß nicht, ob diesmal auch. Doch, ich glaube diesmal schon, ja. Aber da ist man ja nach 5 Sekunden weg oder nach 10 Sekunden. Deswegen ist es einem egal. Aber ich habe mich diesmal eine Stunde damit ausgesetzt und das ist wirklich schmerzhaft. Also und auch, wenn man dann eben so auf die Metaebene durch dieses Saufi-Saufi-Lied. Es ist halt wirklich traurig. Es ist halt wirklich richtig traurig. Es ist überhaupt nicht irgendwie lustig oder ich krieg da nicht Lust, am Ballermann Urlaub zu machen. Also.
Zeit sind noch vorbei für uns.
Ja, wir waren nie so drauf. Ja, also klar haben wir da in vergleichbaren, ja gut, Lacanau ist nicht vergleichbar, Urlaub gemacht und haben Alkohol getrunken, aber das ist ja nicht zu vergleichen damit. Also. Ja, vor allem halt dieses unfassbar Misogyne. Also es ist wirklich krass. Also, naja, gut. Aber große Empfehlung, Saufi von Paul Sies. Das muss man gehört haben und das ist, ist auch ein wahnsinniger Ohrwurm, und aber auf eine gute Art. Also, und es reinigt einen auch. Also wenn ich nach der Stunde Ballermann-Scheiße, die ich gehört habe, habe ich dann einmal Saufi von ihm gehört und da war ich wieder so geerdet und gesagt, okay. Jetzt bin ich wieder eingenordet. Also es ist, ja, ist gut. Danach habe ich die aktuelle Folge Feminist Bookshelf gehört, auch um mich einzunorden. Sei hiermit empfohlen, toller Podcast.
Okay, ah, kenne ich auch gar nicht.
Nee, musst du hören. Super.
Ich habe ja, ja.
Habe ich über Umwege von Daniel empfohlen bekommen, weil Daniel nämlich Schweigen ist Zustimmung empfohlen hat vor ein paar Folgen. Und da hatte ich dann eine Folge gehört, wo sie Feminist Book, heißt es Feminist Book Shelf oder Book Control? Feminist Shelf Control, so heißt es, empfohlen haben. Und seitdem bin ich großer Fan.
Aha. Weil Bookshelf geht irgendwie in eine andere Richtung.
Nee, Shelf Control.
Shelf Control.
Spotify. Also ist
und Spotify. Gut, aber da wollen wir gar nicht hin, denn es wird wieder komisch im Sneakpot. Der Bob ist dran. Er kommt mit einigen Dad-Jokes um die Ecke, wo der Christoph jetzt die ganze Zeit geschimpft hat. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du die da passend reinkriegst.
Ja, da werde ich erstmal einen Zotigen ablassen. Ne?
Sehr gut. Die haben wir am Blick.
Oh, ich hätte auch noch einen richtig Zotigen.
Ich hätte auch noch. Einen richtig Zotigen? Okay,
pass auf einen, der euch testet.
Was? Ach du Scheiße.
Also, ja, du sitzt im Park und gegenüber sitzen auf der Parkbank drei Frauen und die essen Eis. Die eine, die lutscht das Eis. Die andere saugt das Eis und die dritte beißt das Eis ab. Welche ist die Verheiratete? Ich sehe schon, ihr traut euch nicht.
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich
die mit dem Ehering. Ach Mann.
Oh Gott. Ah ja, okay, ja.
Sehr gut. Ja. Okay, noch zotiger. Ich bin ja jetzt hier. Ich bin Mitglied geworden bei Wandervögel e.V., aber ich habe mich wieder abgemeldet, die wollten echt nur wandern.
Okay, den mag ich.
Ich bin mal gespannt, wie du den deinen Kindern erklärst.
Ja. Na, mein Sohn ist ja jetzt in der Pubertät, war vorhin ganz stolz, weil er mich unter den Armen stinkt.
Meine Tochter...
Ja, erzählt jetzt du? Jedem, der es nicht hören will, dass er in der Pubertät ist. Ja. Mal gucken.
Ja, meine Tochter hat irgend so ein Buch oder ich weiß nicht, meine Frau hat sie irgendwie so ein bisschen versucht nahezubringen, wie das so ist. Und das, was sie mitgenommen hat, ist, wenn sie in die Pubertät kommt, wird sie zickig und die Jungs fangen an zu stinken. Und das hat sie dann ihrem besten Kumpel erzählt in der Schule. Wenn die Pubertät anfängt, dann mag sie nicht mehr, weil dann fängt er an zu stinken. Daraufhin war er sehr beleidigt. Das versuchst irgendwie dem Kind irgendwie Informationen rüber zu, egal was du tust, es geht nach hinten los. Das ist irgendwie schwierig. Einen hätte ich noch. Was ist weiß und stört beim Essen? Der wird übrigens präsentiert von meinem Bruder. Was weiß und stört beim Essen? Lawine. So.
Oh Gott.
Oh Gott. So, der kommt so aus dem Nichts, das fällt mir gut. Das ist
wie steigert man das Wort Buchstabensuppe?
Buchstabensuppen?
Wörtersee.
Oh Gott.
Ein Schloss an Wörtern. Nee, wie hieß das? Gab's doch mal so ein...
Mhm.
Genau, ja, so genau so.
Ne? Mhm. Ein Schloss? War ein Schloss,
ja,
oder?
Ja, Schloss an Wörtern. Ja, ja.
Okay, ja, genau.
Gut. Mit Roy Black in der Hauptrolle, oder?
Ach, du grün. Meine.
Ich glaube.
Tja.
Kann sich keiner mehr daran erinnern.
Naja, ich würde nicht behaupten, dass ich das gesehen habe, glaube ich, vielleicht mal eine Folge oder so, aber irgendwie den Titel kennt man. Gesehen. Das ist noch aus so einer Zeit, wo es noch so Fernsehansager und Ansagerinnen gab, die immer gesagt haben, und als nächstes sehen sie dann.
Ich habe da mal übernachtet, eine Nacht auf dem Campingplatz, auf dem Rückweg von Kroatien, in meinem Ein-Mann-Zelt.
Nicht schlecht.
Naja.
Alleine, oder?
Nee, alleine. Da war ich... Ja, beim zweiten Mal warst du ja dabei, oder?
Ja, ja. Da haben wir nicht übernachtet. Da sind wir einfach durchgeheizt.
Stimmt, sind wir einfach durchgefahren, ja.
Gut. Was haben wir noch?
Jetzt bist du dran zum Abschluss dieser Sendung. Darfst du uns denn noch sagen, was wir
uns Schreckliches anschauen?
In der nächsten Woche Schreckliches anschauen? Sag mal den Dienst, vielleicht können wir es doch noch irgendwie rausfinden.
Der Dienst, also ich wollte zuerst zu Disney Plus, aber dann habt ihr quasi gesagt, dass wir immer so gute Punkte geben und dann hatte ich gedacht, ich hatte doch noch einen anderen, der hatte weniger.
Hättest IMDb. Du hier den Rami Malek Film genommen?
Dann hätte ich vielleicht den Rami Malek Film genommen, genau.
gut, den hätte der Christoph auch gehasst.
Da hätte Christoph 2 Punkte gegeben, weil er Rami Malek nicht aushält. Weil er Malek
nicht leiden kann.
Den mag ich nicht.
Vielleicht wäre der wäre vielleicht so.
Deswegen habe ich den beim letzten Mal nicht genommen.
Weil wir beide hätten den wahrscheinlich wegen Mr. Robot und wegen Thriller und so.
Ja, schon geil genommen. Ja, ja. Ich sehe da,
ich frage,
ob wir den nächste Woche gucken müssen.
Ah, oder entweder das oder wir gucken den sowieso noch jetzt einfach. Genau. Nee, wir gehen stattdessen zu Netflix.
Oh, der Bob. Bei Netflix? Und, warte.
Ja.
Mir nur Footballzeug. Und die Party, aber ich schaff's nicht mehr, das weiter.
Ja, und Brick wird er nicht, glaube ich nicht.
Ah, habt ihr noch Ideen?
Commute. Happy Gilmore? Gezeigt.
Happy Gilmore. Ja, genau, Happy Gilmore 2.
Und das Happy Gilmore 2 natürlich. Auch nicht, nein.
Ach nee, das ist von 2018. Old Guard 2?
Auch nicht. Nee, hatte ich überlegt.
Old Guard 2 hattest du auch vor 2 Wochen oder 3 Wochen schon mal.
Ja, hatte ich auch überlegt, wäre aber wieder Action. Ihr habt ja gesagt, wegen der nackten Brüste und den Sexszenen soll ich was Europäisches nehmen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob wir das hier kriegen werden. Aber ich nehme was Französisches. Wir schauen Banger.
Banger, das habe ich ja nie gehört.
Mit Vincent Cassel in der Hauptrolle.
Kannst du Banger mal Französisch aussprechen?
Bonjour.
Bonjour. Anderthalb Stunden. Bob.
Nicht Bonjour.
Ein DJ wird zum ungeschickten Undercover-Agenten. Warte mal, das hatten wir doch das letzte Mal so vorgeschlagen hast, hatten wir doch auch schon ungeschickte Undercover-Agenten.
Vincent Cassel als DJ ist super.
Ja.
Wie der aussieht. Herrlich.
Sieht er nicht so ein bisschen an wie Paul Kalkbrenner?
Ich hoffe, das wird ein Banger, sag ich mal.
Wow. Bonjour wird's.
Bonjour.
Genau.
Ist das blöd?
Gut, dann finden wir nächste Woche raus. Ob
ähnliche Netflix. Titel, die nackte Kanone.
Ein Bonjour hier.
Mhm. Aber auch Promising Young Woman, wie soll denn das zusammenpassen? Gar nicht.
Tja.
Spannend. Und New Kids Turbo. Ich hab's vorhin erst empfohlen. Fantastisch.
Ist schön. Der Regisseur Somi, wer auch immer man das ausspricht, ist bekannt für seine Arbeit an irgendeinem Kanye West Video. Okay. Egal.
Oh Gott.
Das war schlimm. Vielleicht vor der Zeit, wo man das nicht mehr machen wollte.
Ah, ich glaube, es wird super.
Ja, ja, bestimmt.
Ich hoffe auch.
Ich glaube, wir werden viel Spaß dabei haben.
Das wird ein Bonjour.
Bonjour.
Genau. Und auf dieser fröhlichen Note möchte ich diese Sendung jetzt beenden. Folgt uns vielleicht schon mal vorab sozusagen auf Instagram. Das könnte sich lohnen, wenn wir dann irgendwann die Sache mit dem Urlaub auflösen und da jeden Tag Livestreamen oder was auch immer.
Das machen wir. Also.
Machen wir eh nicht, aber vielleicht ein oder zweimal. Auf jeden Fall da schon mal reinklicken und ansonsten auf sneakpot.de kommentieren, ob ihr vorher gewusst hättet, welche die verheiratete Frau ist und ob ihr den Witz zu zotig fandet und wie ihr zu den Filmen steht, die wir diese Woche besprochen haben. Hat noch jemand was? Möchte mich jemand unterbrechen?
Ja, Christoph, die ganze Zeit schon. Mir ist gerade eingefallen, eben gerade, also ich habe es noch nicht gehört, aber ich weiß es eben gerade, also so vor einer Stunde oder so, ist das neue Baby-Metal-Album rausgekommen. Also wenn ihr da einen Sweetspot habt, was ihr haben solltet, dann hört da mal rein.
Alright, sei das hiermit auch empfohlen. Mhm. Und nächste Woche wieder einschalten, wenn es hier um richtige Banger geht. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.